and Stone Cold Steve Austin. Listen to Blouse and Griffin. That's the bottom line, because I said so. And if you don't, he'll kick your ass.
Moin moin und hallo, herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Plauschangriffs. Und wenn ihr beim letzten Mal schon zugehört habt und euch die sonore Stimme von Marc gefallen hat, dann dürft ihr euch jetzt weiter freuen. Denn Marc, wie hört sie sich an?
Sehr sonor.
Wir haben sie ein bisschen gesund gesprochen gleich, ne?
Ja, ein bisschen.
Ein kleines bisschen. Aber ich hoffe, dass du noch ein kleines bisschen durchhältst, wenn wir das hier gerade aufnehmen für euch. Wir haben quasi eine Podcast-Session hier gemacht und uns gerade sehr schön und sehr angeregt über unsere Importvergangenheit ausgelassen, was ja uns sehr, sehr mitgeprägt hat. Na, wir konnten es nicht einfach sein lassen und haben uns mit PAL-Spielen begnügt, sondern wir mussten nochmal den Extraschritt gehen. Aber was wir jetzt nochmal machen wollen, ich wollte mit dir auch speziell nochmal ein anderes Thema besprechen, weil da ist die Gelegenheit auch nicht so groß, dass mit vielen anderen hier speziell in Deutschland zu besprechen, denn es geht um die Arcade Games, um die Spielhallen, und das ist ja so ein Ding, für mich hat das auch einen sehr, sehr großen Stellenwert, vor allem, weil ich eben nicht nur Deutscher bin, sondern auch hier in Griechenland sehr viel gewesen bin und da die Spielhallenkultur ganz anders aussieht, was eine großen Effekt hat, sowieso allgemein auf die Videospielentwicklung, was Konsolen bedeutet hat, aber auch eben sehr, sehr viele Leute geprägt hat durch Ports und Umsetzungen, und im Speziellen, ich kenne wenige, die so viele Arcade-Maschinen bei sich daheim auch hatten als du, Marc.
Naja gut, also ein paar von meinen Freunden hatten auf jeden Fall mehr als ich, aber
die kenne ich aber nicht.
das hat schon ein bisschen auf jeden Fall auf mich auch abgefärbt. Und natürlich mit den Sachen, mit denen man aufgewachsen ist, die wollte man später, wenn man ein bisschen Geld verdient hat, dann auch haben einfach.
Spielhallen, ne? Also wenn du den Begriff dir einfach so anguckst, der ist ja in Deutschland per se anders konnotiert oder anders verbunden, ne? Weil Arcade bedeutet ja nicht automatisch Spielhalle, sondern Spielhalle hat für mich eher so den Effekt gehabt, und das ist ja auch das, was du in Deutschland mit verbindest, speziell in den 80ern und 90ern, wo eben die Hochzeit der Spielhallen gewesen ist, Glücksspiel hier, ne? Und das ist eben auch einer der Gründe oder der Hauptgrund eigentlich, warum hier diese Kultur nie in Deutschland entstanden ist. Keine Ahnung, ob es da mal so einen Präzedenzfall gegeben hat. Denkt doch jemand an die Kinder. An die Kinder. Du kannst dich ja wahrscheinlich auch noch erinnern, früher, wenn es dann so einen Imbiss gegeben hat oder die alten Kneipen oder sowas, wenn die dann gewesen sind, die hatten ja alle dann schön ihre hier Spielothekautomaten da.
Merkur.
Und das, die Merkur-Spieldinger. Da habe ich zuletzt eine Doku gesehen, wo einer die Sachen sammelt. Und es war so, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, habe ich auch nie verstanden. Also als Kind, ein paar von meinen Freunden haben da auch Geld reingeworfen, dann mal irgendwie hochgedrückt und irgendwie hatten dann immer den richtigen Rhythmus und meinten dann, die Maschine beherrschen zu können. Man weiß natürlich jetzt, dass alles Humbug ist.
Ja, eben, sind die noch so prävalent? Ich bin nicht mehr wirklich ein bisschen unterwegs, muss ich sagen. Das war so, wo ich es primär gesehen habe, und ich bin jetzt nicht der Kneipengänger per se.
Also in York gibt's lustigerweise wirklich eine Spielhalle und auch so einen anderen Glücksspielladen, sag ich jetzt mal einfach so, wo so Wettkram und sowas ist, wo auch ein bekannter Buxtehuder Influencer öfter mal mit seinem
ist er öfters mal da
mit seinem Lambo ist, ja, ich war letztens beim Griechen mir was zu essen holen. Das ist echt geil, ne? Dann gehe ich irgendwie zurück mit meinem kleinen Beutelchen.
Geht er noch unter normale Menschen denn?
Und dann steht da wirklich steht da einfach diese fette Karre in dieser Häuserschlucht, und ich denk dann so, das gibt's doch nicht, Monte hier, na gut.
Ich war ja mit dem on air mal, ne, bei Rocket Beans TV.
Ja.
Ne, wir haben ja das Chat-Duell gemacht. Aber ganz,
ich habe ihn öfter zu tun.
Ich kenne ihn nur von da. Ich fand ihn, der war da ganz umgänglich. Also ja, mehr weiß ich auch nicht.
Also ich habe mit ihm ein bisschen was zu tun gehabt, halt aufgrund beruflicher Sachen. Und ich muss auch sagen, also das ist eigentlich ein netter Typ.
So. Ist das, aber um da die Brücke da mal ein bisschen so zu schlagen, jetzt fällt mir auch gerade wieder ein, das letzte Mal, wo ich dann konkret sowas in dem Begriff gesehen habe, wo wir auf der Gamescom letztes Jahr gefahren sind mit dem Auto, und dann sind wir an einer Raststätte gehalten, und da war es hier so 100 Meter weiter Spielothek für Truckfahrer oder sowas, da gab's das noch, aber so richtig sieht man nicht mehr so klassische Spielhallen, wo du reingehst und eben diese Glücksspielautomaten drin sind, ob es diese wandmontierten Merkur-Spielautomaten mit den drei Drehscheiben ist, wo unterschiedliche Werte sind, oder dann, ja, die klassischen Slot-Maschinen. Ich kenne die auch noch vom Hamburger Dom her, muss ich dann auch sagen, wo diese simplere Variante, ne?
Genau, ich glaube, das hat bei uns Spielotheken oder Spielhallen, ich weiß gar nicht, wie man am besten einsteigt, aber ich glaube, einerseits für mich, wahrscheinlich für dich, hat es viel mit Urlaub zu tun oder beziehungsweise mit Urlaubsorten.
Mit Urlaubsorten, mit Heimat für mich eben im größten Teil. Ja.
Genau, bei uns war das so, wenn man zum Beispiel damals mit meinen Großeltern waren wir in Grömitz irgendwie so, Und da waren so nicht Vergnügungsparks, aber so Sachen, wo man irgendwie so Automaten aufgestellt hatte.
Ja, aber Vergnügungspark ist auch ein gutes Wort. Wenn ich hier in Deutschland welche gesehen habe, beispielsweise im Heidepark,
Hansaland und sowas alles, haben das jetzt auch noch so eine Sachen da drin. Das ist eine Sache. Und dann gab es natürlich in Hamburg hier Vegas World auf der Reeperbahn.
Genau.
Was ziemlich groß war. Und es gab St. Georg damals, das hat auch viel damit zu tun mit der Tauschbörse, dass wir da, wo das City-Kino war damals, das war sozusagen, was ist jetzt das, also das englische Kino, was wo jetzt
das
alle
meinen. Das Savoy meinst du?
Das Savoy, genau. Ja. Das gab damals in Hamburg halt zwei klassische englische Kinos, das Streits und das City Kino halt in St. Georg. Und daneben war eine Spielhalle. Das heißt, wir sind dann immer entweder von der Tauschbörse oder wenn wir nachher Filme da geguckt haben, sind wir immer noch kurz da in diese Spielhalle gegangen.
Aber es war dann schon plus 18, dass ihr da reinkonntet, ja?
Genau, also da waren wir dann auch schon 18 und konnten uns da die Spiele angucken. Da waren ein paar interessante Sachen, da kommen wir bestimmt noch später zu, was da rumstand. Aber ansonsten waren die ersten Berührungspunkte halt Urlaub, wenn man irgendwie so am Strand war, beziehungsweise an der Ostsee, Nordsee oder so unterwegs. Da standen ganz oft Automaten rum, halt diese Coffee-Table-Automaten.
Diese ganz frühen, wo du dann quasi einen flachen Fernseher hattest und du dann daneben gestanden bist, also wo du auch dein Glas abstellen kannst da drauf. Also
sowas wie Hyper Olympics oder so, irgendwie, was halt ein Klassiker war.
Oder eben so ganz so Centipede, kann ich mich erinnern.
Genau, also damals überhaupt die ersten Automaten. Und bei uns in York war es so, dass die ersten Automaten, die aufgestellt waren, waren wirklich im Imbiss. Und in der Eisdiele waren super, super viele Automaten.
Ich kann mich an einen Besuch in einem griechischen Restaurant erinnern, hier in Hamburg, ne? Und meine Güte, ne? Also ich weiß nicht warum, das ist so eine Erinnerung, wenn man hat ja noch so Fetzen aus der Kindheit noch ab und zu, die mal so hochploppen. Und an manche Sachen kannst du dich super klar erinnern und andere Sachen überhaupt nicht mehr. Und ich weiß an dem Tag, wir sind irgendwie abends zu einer befreundeten griechischen Familie ins Restaurant dann hierhin gefahren, weil sich meine Eltern mit denen treffen wollten und so weiter. Vorher lief im Fernsehen noch hier Bud Spencer mit dem Außerirdischen, H725 oder sowas, ne? Also ich habe den vorher noch geguckt, den Film. Dann sind wir da hingefahren und die hatten einen motherfucking Donkey Kong Automaten da.
Du bist jetzt mit biomagnetischer Energie geladen. Jetzt schnipp's mal.
Du meinst, ich bin jetzt mit so einem Dings da geladen und
ja, sicher.
Und jetzt brauche ich nur so zu machen.
Also das klassische Donkey Kong. Ich stand davor und ich habe ab und zu mal eine Mark bekommen, die ich da reinschmeißen kann, was sowieso viel zu teuer gewesen ist. Solche Sachen, also solche Gelegenheiten, weil man die in freier Wildbahn so selten gesehen hat, ne? Dass du ab und zu mal was in einem Restaurant, in einem Etablissement dann hast, weil sonst hätten die dann auch so einen Geldspielautomaten da gehabt, weil irgendjemand der Kette geraucht hat und eine nach der anderen D-Mark reingeworfen hast, so immer gefunden. Ab und zu mal gab es aber auch dann solche Spielautomaten.
Ne? Das war aber, muss ich sagen, dass der Imbiss in York, Gott hab ihn selig, jetzt ist das irgendwie in Döner, Pizza, alles, was man nur anbieten kann.
Alles.
Und da war
aber
wirklich,
alles nicht ganz so gut, ne?
Nee, alles eher nicht
Hauptsache
so.
Hauptsache alles.
Kann ich nicht so empfehlen. aber da waren Automaten drin. Also ich kann mich an ein paar wirklich noch sehr, sehr, sehr lebhaft erinnern, weil es wirklich überraschend war. Pole Position war da, halt mit dem Lenkrad. Missile Command mit dem Trackball.
Ja.
Und Donkey Kong war auch da. Mhm. Das waren alles so Automaten. Und ich meine, ich bin 1979 nach York gezogen. Und ich weiß gar nicht mehr, wann der Imbiss dann da kam, aber es war eigentlich alles, fühlt sich relativ früh an. Und da ist auch genau dieser Punkt, weil ich hatte es, glaube ich, woanders auch schon mal erzählt, dass der damalige Chef, Atari-Chef von Deutschland, hat in York gewohnt und mit seiner Tochter bin ich zusammen zur Schule gegangen. Die hat immer uns praktisch so Spiele gegeben, so Testversionen, die halt von Spielen, die noch nicht draußen waren.
Du meinst also 2600er Spiele, oder?
Ja.
Okay, ja.
Und da waren dann sowas wie Snoopy and the Red Baron oder so irgendwie dabei. Und die haben wir halt gespielt, die waren halt nicht gelabelt und so weiter und so fort. Und für mich war aber damals der Unterschied zwischen, weil du auch Pac-Man ja öfter mal erwähnst, so was das für ein Gefühl ist, das zu Hause zu spielen. Das Automaten war immer ganz, ganz weit weg. Das war halt viel, viel besser als alles, was du zu Hause erleben kannst. Das war viel, viel besser als Pong. Und du hast dann irgendwie ganz andere Arten von Grafik, also jetzt Missile Command, Defender oder sowas natürlich jetzt nicht unbedingt so, aber es fing dann wirklich an, sowas wie Pole Position mit ganz andere Art von Bewegung, Details oder Donkey Kong oder so irgendwas. Und da hast du zu Hause die Version gesehen, ob das nun irgendwie das Atari VCS war oder ColecoVision, aber es war immer meilenweiter Unterschied. Das heißt, Arcade war immer das von wegen so, das gibt es nur da.
Man muss irgendwie, in heutigen Zeiten klingt das ein bisschen komisch, wenn man das ja so bezeichnet, aber also man kannte ja keine Spiele damals, ne? Also du wusstest ja auch nicht per se, was ist Grafik, was ist Sound oder so. Weil für mich, ich bin kleinen Tagen danach eben da dran gekommen, aber auch noch recht früh für meine Verhältnisse mit dem Atari 2600. Mhm. Pac-Man auf dem Atari war eins meiner ersten Spiele und auch eins meiner meistgespielten dann überhaupt. Und dann sowas zu sehen, dass da so elektronische Spielgeräte sind, die du nicht auf dem heimischen Fernseher, die nicht nur aus kleinen Blöcken bestanden haben, die sowieso auch mega krass gewesen sind. Du kannst Fernsehen beeinflussen, überhaupt indem du ein Gerät bewegst oder Drehregler hast bei Zirkus Atari, die dann so herumspringen und alles. Also das Beeinflussen fand ich schon, war ich ganz erstaunt, dass Fernsehen nicht nur einfach konsumieren dann war. Aber wenn du dann mal die Gelegenheit hattest, ob es jetzt in so einem Imbiss gewesen ist, ne, oder natürlich als Kind bist du nicht in die anderen Spielotheken oder so reingekommen, wo die dann die Spielautomaten, die wir meinen, dann gemischt waren mit diesen Glücksspiel- oder Geldspielsachen dann mit dabei. Aber wenn ich dann mal bei uns in Griechenland gewesen bin, ne, selbst auf dem Dorf, wo unsere Familie dann gewohnt hat, die hatte auch 2, 3 kleine Spielhallen dann da gehabt. Nichts war riesig jetzt hier, dass du dann hier ein paar Dutzend Automaten hast. Jeder von denen hatte vielleicht 4 oder 5. Aber da war schon für mich, wo ich den Kontrast sehen konnte zu Atari-Zeiten, zu NES- und Master-System-Zeiten, Super-Nintendo-Zeiten, wo ich dann noch dann viel gewesen bin. Und ich habe mich immer, weil das auch ganz anders wahrgenommen wurde, du durftest da als Kind in Spielhallen rein. Sie waren nicht gemischt mit Geldspielautomaten. Mhm. Also ich bin mir sicher, dass es auch Geldspielautomaten irgendwo gegeben hat, aber ich habe die nie gesehen außerhalb Deutschlands. In Deutschland, ich habe keine Ahnung, warum die gemischt waren und uns das da so sehr verwehrt geblieben ist.
Im Imbiss drin war es halt so, du gehst in den Imbiss rein und da haben die eigentlich immer darauf geachtet, dass du nicht an die Geräte rangehst. Mhm. In der Eisdiele war es noch krasser, weil die Eisdiele war halt vorne zu den Tresen und hinten konnte man sitzen, da waren die Automaten. Das heißt, wir haben uns da mal reingemogelt, wurden dann auch ganz oft rausgeschmissen.
Mhm. Hat sich gelohnt aber.
Hat sich gelohnt, weil wir natürlich probiert haben, da immer wieder irgendwie reinzukommen, weil es für uns sehr interessant war. Und diesen Mix, den du gerade beschrieben hast, ist natürlich schwierig, weil aus den Geldspielautomaten kannst du halt Geld rausholen, wohingegen Flipper und Arcade-Automaten halt, du wirst Geld rein, um Erlebnis zu haben für eine bestimmte Zeit, solange wie du halt überlebst. Darauf waren die Spiele genau ja auch ausgelegt. Die
genau,
waren halt saumäßig schwer.
Du kannst auch was sagen, es hat schon diesen Faktor von wegen, es will dich reinziehen durch die attraktiven Lichter, die da blinken.
Klar,
ne, und
Attract-Mode
das alles.
Hast du bei Flippern ja genauso.
Genau, ne, es versucht dich da irgendwie reinzuziehen. Und eigentlich kannst du es wirklich am ehesten mit den Flippern eben vergleichen, die wohl dann immer mal in einer Bar oder in einer Kneipe oder so hier in Deutschland dann standen. Und da war es ja natürlich automatisch, ja okay, das ist ja ein Flipper, nur dass du einen Bildschirm nochmal mit dabei hast. Also warum da irgendwie so eine Trennung reintun? In Deutschland eben aber zum Schutz der Kinder ist da irgendwie nie wirklich mal, ich weiß nicht, ob es dann die Initialzündung gefehlt hat, dass da mal so eine Kultur entsteht oder wo es heißt, übrigens, es gibt separate Arcades und das sind Spiele, klar, sie haben zwar die Sogwirkung, aber dementsprechend die wettest da nicht um Geld oder sowas, du hast ja nicht hier diese extra Falle, in die du dann reintappen kannst, ist nie hier wirklich passiert.
Ich glaube, das ist aber auch so ein typisch deutsches Ding, ob wir nun halt die Killerspiel-Diskussion haben oder damals Suchtfaktor Videospiele.
In den 80, fucking 80ern, ey.
Also das ist wirklich...
Mach mich fertig.
Damals war das so von wegen, dass ja diese ganzen Spiele abhängig machen und deswegen wurde das beides in einen Topf geworfen. Das heißt, deswegen durften wir damals halt nicht irgendwie an Arcade-Automaten spielen, weil dann alle Leute Angst hatten, dass wir da unser ganzes Taschengeld rein verpulvern.
Es war ja auch teuer. Eine Mark ist ja recht viel.
So genau, und das war halt auch der Unterschied zu den USA, wo es halt immer ein Quarter war. Mhm. Natürlich zu bestimmten Zeiten war der Dollar halt auch vom Kurs her, ich glaube, das war irgendwie, $1 waren 4 D-Mark manchmal sogar.
Ja, aber trotzdem, du hast verhältnismäßig weniger bezahlt. Ich weiß, Japan ist wahrscheinlich meistens 100 Yen gewesen, ne?
Da waren Yen auf jeden Fall.
Du hast natürlich auch ganz andere Kurse als heutzutage. Also heute würdest du sagen, so ein 100 Yen, wie viel sind das? 80 Cent, 75? Mhm. Irgendwie sowas.
Ja.
Im Kurs, aber und also 1,5 Mark, das ist auch schon mehr, aber das war schon mal dann günstiger gewesen. Ja, mein Taschengeld, ich habe in den 80ern, ich habe pro Woche 2 D-Mark Taschengeld bekommen.
Das reicht auf jeden Fall nicht für viele Spiele.
Das reicht nicht für viele Spiele, vor allem, weil auch, also das habe ich später dann in Griechenland gemerkt, weil da waren sie günstiger, da hat so ein Spiel irgendwie 20 oder 30 Drachmen gekostet und ich glaube, der Wechselkurs war irgendwie so 10 D-Mark kannst du auf 1000 Drachmen oder so umrechnen, ganz, ganz grob. Ne? Mhm. Also ich würde sagen, so Anfang der 90er, wo ich dann noch mehr dann eben gezockt habe, aber du konntest also ganz gut mit entsprechend, dass man so 500 Drachmen dann mitbekommen und dann hast du den ganzen Nachmittag dann zocken können, dann die ganze Zeit. Diese Spiele, wie sie darauf ausgelegt waren, klar, ich meine, wenn wir so ganz weit zurückgehen, solche Sachen, wo dann ist richtig angefangen, ich habe jetzt nie eine Pong-Maschine wirklich draußen gesehen. Mhm. Unsere Familie hatte tatsächlich auch eine Pong-Maschine für daheim, ich glaube, eine von diesen ganzen Pong-Nachbauten, Universum, schieß mich tot, ne? Wo du dir dann einen Fernseher mit Antennenweiche anschließen kannst, da waren 2 Drehregler dran und 5 Varianten von Pong und so weiter, aber das ist das natürlich, was die Initialzündung weltweit gegeben hat, dass die Leute dann dieses Video-Pinball dann spielen können, dieses Pong, und da haben sich andere andere Sachen eben daraus entwickelt, die eben so eine Sogwirkung hatten. Ob es ein Pac-Man ist, ob es ein Space Invaders in Japan ist mit dieser berühmten Geschichte, die, glaube ich, noch nie so richtig bestätigt wurde, aber es ist ja immer diese Legende, ne, dass die Automaten so voll geworden sind mit den 100-Yen-Stücken, dass wir zu wenig 100-Yen-Stücke in Japan und so weiter hatten. Diese Sogwirkung ist vorhanden und das wussten entsprechend auch die Hersteller dieser Spiele, die sie schwierig und teilweise auch ja unfair gemacht haben. Du sollst ja da hingehen, du sollst motiviert genug sein, vielleicht bin ich nächstes Mal besser, aber es gibt dann so, es gibt auch bestimmt so eine gewisse Formel, wo die sagen, okay, jeder Kunde darf für dieses Coin ungefähr 30 Sekunden spielen und danach muss er aber so motiviert werden, weil ansonsten rechnet sich das nicht.
Das ist genau der Trick aber auch daran, weil, ich weiß es nämlich auch noch, wir hatten alle auch in Spielen, ob das nun damals dann Summer Games oder so war, was war, wir hatten alle unsere Kürzel. Und natürlich in der Videospielhalle.
Was war deins?
M und dann M.T. einfach.
Okay, nur. Ich war Ace, bin ich immer. mein bester Kumpel hat Ice gesagt, weil Iceman oder so, ich bin zu faul, ich lasse das A da, ich war Ace. Bin ich heute noch, wenn ich drei Sachen eintippen muss.
Das ist irgendwie cool, weil du hast dann natürlich sozusagen dich in dem Spiel verewigt. Mhm. Das heißt, wenn die den Stecker nicht gezogen haben, dann sind Leute reingekommen, haben gesehen, so, Alter, Highscore ist irgendwie 18.000 Punkte, wer hat das gemacht? Und dann war das irgendwie eine bestimmte Person und so. Und das ist immer so ein Motivator gewesen, Punkte zu knacken. Und weil wir eben gerade dabei waren, was eigentlich diese Kultur ausmacht, in den USA war es ganz anders. Also das wissen wir jetzt natürlich aus Dokumentationen wie Beyond the Arcades oder...
Du weißt ja, damals auch als Street Fighter 2 rausgekommen ist, als wir den ganzen Tag in der Arcade verbracht haben, konnten wir nicht. Das wäre so toll gewesen, wenn wir den ganzen Tag in der scheiße Arcade rumhängen.
Aber
dürfen.
Davor auch. Was man daran sieht, ist, dass die Zielgruppe in den USA ganz anders war. Du hast eben gerade gesagt, dass bemängelt ist, dass halt Kinder nicht spielen konnten oder dass es meistens Kneipen waren oder sowas. Und hier war das eher dieser Entertainment-Faktor, der so Freizeitpark-mäßig ist. Mhm. Du siehst viele Frauen spielen und das war auch nicht so eine typische Klientel, dass nur Männer oder so spielen, sondern es war sehr, sehr bunt gemischt, was die Arcade-Welt am Anfang anging. Das kam erst sehr viel später, dass es eher auf Skill ankam, als dann genau diese Prügelspiele kamen, dass Leute dann auch einfach dann nachher keinen Bock mehr haben, einzusteigen in das Spiel. Und davor hatte jeder dieselbe Chance bei Pac-Man sozusagen.
Ja, ey, die vor allem wesentlich breitere Zielgruppe, wenn du meinst, ne? Also es hat sich natürlich jetzt, das ist so ein Männerding oder Jungs, die zocken und Mädels so nicht mehr. Damals war das ja so Equal Opportunity, das war Unterhaltung für Leute, auch bei den Spieleentwicklern. Es gab so viele weibliche Spieleentwickler in der frühen Zeit und Programmiererinnen, also viele Frauen haben auch die ganze hier, als das mit den Computern angefangen hat und Informatik und so weiter, hat sich erst aber natürlich mit so Branding und mit den Jahren als so Jungs-Ding ein bisschen herauskristallisiert und ist dann dahin gegangen. Aber du hast da natürlich absolut recht, ne? Das ist dann eher was gewesen, was man hier in Deutschland vielleicht eher traditionell einfach Jungs machen das eben verknüpft hat und schon muss das irgendwie anders reglementiert werden, weil die Jungs, die halten sich nicht dran.
Ja, das, wie gesagt, ne, du hast in Deutschland noch eine ganz andere Rechtsprechung, wie das ist mit wofür du Geld bezahlen kannst damals und das war halt nie positiv angesehen. Ne? Videospielen war immer schon negativ behaftet und ist dann erst. Ich würde sogar sagen, dass sich das erst mit der PlayStation verändert hat.
Ja, ist natürlich dann auch ein weltweiter Effekt, auch wenn das natürlich andere Stufen hatte, ne, wie schwerwiegend das nicht ist. Hier in Deutschland war eh immer, wie du auch schon gesagt hast, häufig viel reglementiert. Ich habe kürzlich ja nochmal mich ein bisschen mit den Index-Sachen beschäftigt zum Beispiel, was ja auch nochmal Jugendschutz gewesen ist in der speziellen Art, der nirgendwo so anders auf der Welt dann gemacht wurde. Und mittlerweile kommt ja reihenweise von dem alten Kram wieder was runter vom Index, weil es einfach verhältnismäßig nicht mehr den gleichen Effekt wie damals hat. Es sind aber eben dann noch mehr solche Schutzmechanismen dann gemacht worden. Ne? Und ich kann schon verstehen, ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass viele aus meinem Bekanntenkreis oder sowas dann spielsüchtig oder so irgendwie geworden ist, aber du hast immer wieder mal Geschichten gehört von Leuten, die an solchen Automaten dann quasi ihr ganzes Geld verprasst haben oder nichts anderes mehr gemacht haben, als das zu machen. Und da ist der kleine Schritt dann, ja okay, für Kinder ist es attraktiver, weil da bunte Bilder bei den Spielautomaten drin sind. Ich kann denen nicht verübeln, die das so reglementiert haben, dass sie diesen Gedankensprung nochmal gemacht haben.
Ja, also wie gesagt, Videospiele, ne, es gibt halt viele Sachen, die süchtig machen und Videospiele gehören halt klassisch dazu.
Naja, durch die Art, wie solche Arcade-Games aufgebaut sind, eben, dass du nochmal das Attraktive mit der Optik hast, dass die Spiele teilweise sehr herausfordernd sind, dass du dich nochmal beweisen willst, dass es später dann auch nochmal diesen kompetitiven Charakter hat. Ich will mal ein bisschen aus der Griechenlandzeit da erzählen, gerade so Anfang der 90er, die Spielhallen, die wir bei uns hatten. Ich kann mich sogar genau erinnern, welche Automaten in welcher Spielhalle gewesen sind. Ne? Da gab es die eine, die war so ein Sandwichplatz. Ne? Da konntest du ja auch so geile Sandwiches machen lassen. Ne? Also so schön mit Schinken, Käse oder sowas, schön gebacken oder sowas. Und der hatte parallel so drei Automaten bei sich stehen. Double Dragon, Tetris und Buble Buble. Also Bubble Bobble. Mhm. Aber wir haben natürlich Buble Buble dazu gesagt. Und das konntest du dann parallel spielen, während im Hintergrund I've Got the Power von Snap dann gelaufen ist die ganze Zeit. Und während mein schönes Schinken-Sandwich da gebrutzelt ist, habe ich parallel mir so eine Cola genommen und dann mal ein bisschen Tetris gespielt oder Double Dragon gezockt die ganze Zeit. Und in der anderen Spielhalle, wo ich dann häufig gewesen bin, das war kein Sandwichplatz, aber das war dann hinten in der Ecke, wo es einfach so ein kleiner, so ein länglicher Raum gewesen ist. Da haben aber 4 oder 5 Automaten reingepasst. Da ist ein Street Fighter 2 Automaten, was geil war, ne? Da waren auch dann viele Leute drumherum. Es war ein Shoot'em Up da, Flying Shark, würde ich jetzt sagen, nicht Fire Shark, Flying Shark, so ein Top-Down- Helikopterballerspiel, sehr schwer, weil du sofort abgekratzt bist, wenn du einmal da gestorben bist. Und das andere, wo ich mich auch jedenfalls sehr genau dran erinnere, und ich habe sehr, sehr viel Geld drin versenkt, ein Tennisspiel von Sega.
Virtual Tennis? Nee.
Passing Shot. Ich weiß nicht, ob du Passing Shot kennst. Das ist ein Top-Down-Tennisspiel von Sega. Also du siehst, die Perspektive ist aus der Vogelperspektive.
Also wie heißt denn das für die PC Engine noch?
Denk an Final Match Tennis, aber nicht...
Doch, da hätte ich jetzt auch gedacht. Aber
nee, nicht Final Match Tennis, das hat ja diese klassische Super-Tennis-Perspektive, die Dreiviertel. Ich meine richtig Top-Down wie ein Vertikalshooter war es aufgebaut.
Okay.
Und das Ding war mega schwer. Ich habe so viel Geld drin versenkt, aber ich glaube, ich habe kein Arcade-Spiel so oft gespielt wie dieses Passing Shot.
Aber damals. Hast du das gegen den Computer gespielt oder gegen...
Teilweise gegen andere Leute, aber gegen den Computer hauptsächlich, weil der auch teilweise immer schwieriger und unfairer geworden ist, weil du auch sehr präzise dann die Abstände machen musstest irgendwann. Und der Computer... Irgendwann, du hast dich durch die Grand Slam Turniere gearbeitet, hast natürlich bei den Australian Open angefangen, ne, und musst dann French Open, du hast Wimbledon als dritte, ist es ja, ne? Mhm. Wobei ich weiß gar nicht, ob Wimbledon vielleicht dir das, weil das ist ja so der Höhepunkt eher, ne, dass du mit Wimbledon da rausgehst. Aber so Sachen, die habe ich dann so angezogen, da habe ich selbst mein altes Master-System nicht benutzt, was ich mitgenommen habe in Griechenland, sondern habe in meine Spielhallen gezogen.
Aber ist das nicht ein sehr untypischer Titel dann, wenn du so viel Zeit auch davor sitzt, weil eigentlich war der Kniff ja eher, die Leute möglichst schnell wieder davon loszukriegen.
Das ist der Vorteil, wenn du nicht mehr so viel zahlen musst in Griechenland, wenn es nur ein paar Drachmen kostet. Ne? Mhm. Da kannst du nämlich noch eine Runde machen. Und der Faktor ist es vor allem, wenn du so eine Art Sportspiel hast. Oh, ey, ich hätte nur hier den Vorteil benutzen sollen. Ich hatte Breakball, verdammt nochmal. Lass mich noch schnell nochmal Geld da reinwerfen. Ne? Und wenn die Hemmschwelle geringer ist, weil du nicht nochmal eine Mark ausgeben musst oder heutzutage ein Euro oder zwei oder wie viel das auch ist, wenn du dann so viel investierst, dann hat es natürlich, ich habe es vielleicht ein bisschen anders benutzt, als es gedacht war. Aber für uns war es eben Kinderunterhaltung da. In Griechenland gab es eben nicht diese Sachen. Und so höre ich immer von vielen anderen Leuten, oh, das habe ich bei mir damals im Italienurlaub oder im Kroatienurlaub oder so gemacht, ne? Und da haben so viele Leute, ja, ich habe so viel Mortal Kombat damals gespielt und alles, ne? Jeder hat seine eigene Erinnerung dran.
Aber da siehst du auch, weil wir ja auch das Thema haben, was eigentlich dieser, was das Arcade, oh Gott, meine Stimme, was das Arcade-mäßige ausgemacht hat.
Ja, wir haben eine kleine Pause gemacht, kurz mal durchgeräuspert, aber es ist nur, weil wir so, du warst bass erstaunt, dass ich Tennisspiele kenne, die du nicht kennst, ne?
Ja, also war eben auch völlig durcheinander, was Final Match Tennis angeht und hatte eine völlig falsche Perspektive im Kopf. Das sagt mir auf jeden Fall nichts und ich bin wirklich sehr, sehr tennisaffin, gerade in den 80ern gewesen.
So, ich habe ein bisschen darauf gehofft, weil das eben, ich weiß ja, dass du tennisaffin bist, ne? Und auch bei den Tennisspielen. Du hast ja noch diese schöne Special Edition von Jimmy Connors noch bei dir mit dem Shirt oder was war's?
Ja, genau. Ich habe damals den Bildschirm abfotografiert und das eingeschickt, weil ich irgendwie die Höchstpunktzahl da gespielt habe oder irgendwie alles zu null gewonnen habe oder so.
Ja, das sind Sachen, zum Beispiel dieses Passing Shots, was ich erwähnt habe, war ein Spiel, wo ich sehr, sehr viel Zeit da reingeballert habe und es keinen Heimport gegeben hat. Ich habe andere Tennisspiele dann daheim gezockt, Great Courts auf dem C64, Jimmy Connors auf dem Super Nintendo, was das Beste ist, meines Erachtens.
Meinst auch, ja.
Smash Tennis auf dem Super Nintendo und selbst solche nicht ganz so guten Sachen wie David Crane's Amazing Tennis, würde ich jetzt sagen. Jennifer Capriati gab es ein Tennisspiel dafür. Davis Cup irgendwie. Das kommt aus zu der Zeit, wo ich mich für Sport interessiert habe. Das waren noch schön die 80er. Ich bin nachts wach geblieben, wenn dann das hier, wie ist das nochmal am Ende, nicht der Davis Cup, sondern die ersten 8 Platzierten der Weltrangliste haben so ein Turnier unter sich gemacht am Ende des Jahres. Okay. Und da habe ich meinem Lieblingstennisspieler Andre Agassi die Daumen gedrückt, dass er sich gegen die anderen durch. Das war zu der Zeit, wo er aber nur Dritter oder Vierter war. Ne?
Ja.
Wo er noch die Haare hatte und noch nicht hier das
und
Talent.
Und seine Jeanshose immer anhatte. Hatte ich damals auch beim
Champions
Tennis.
Champions Cup oder so, ich weiß es nicht mehr.
Oh Gott, eigentlich als großer Tennis-Fan müsste ich das jetzt eigentlich wissen, peinlich.
Nein, aber das sollte ich nicht auf die Probe stellen, aber das war mein Tennis-Fantum damals, konnte natürlich nicht mich daran vorbeigehen lassen, diesen Spielautomaten ausführlich zu zocken.
Mein Lieblingsspieler war damals immer Mats Wieland, ne? Der ja eigentlich nur immer relativ langsame Plätze, beziehungsweise der hat, glaube ich, in einer Saison mal alles gewonnen, bis auf Wimbledon, weil er halt Sandplatz-Spezialist war und auf Gras halt alles viel zu schnell war für ihn. Da war dann mal so Stefan Edberg und so, das war halt die Zeit.
Ja, Stefan Edberg, Lendl natürlich, ja. Wo Boris Becker sich durchgesetzt hat. Also natürlich hast du ihn auch als Lokalpatriot die Daumen gehalten. Ich bin nie so warm geworden mit Michael Stich, muss ich sagen.
Nee.
Oder Erik Jelen und die anderen Leute.
Nee, aber das ist auch, Boris Becker ist natürlich auch so eine schillernde Persönlichkeit damals gewesen.
Ja,
so.
der Bobbele, damals noch als junger Spund. Aber auch das Frauentennis, auch sehr
Steffi
wichtig.
Graf.
Steffi Graf, Martina Navratilova, Gabriele Sabatini, nicht vergessen. Dann noch dazu. Selbst eine Anke Huber.
Oh, okay.
Nein, aber die haben ja gut gespielt.
Anke Huber ist für mich immer ein bisschen so der Philipp Lahm der Tennisfrauenwelt.
Sie war auch dabei.
Und klein.
Sie war auch dabei. Und natürlich Jennifer Capriati, weil sie so jung gewesen ist und ganz erfolgreich. Und die arme Monika Seles, die dürfen wir nach Hamburg nicht mehr zurückbitten.
Ja,
leider.
Die fand ich damals immer ganz heiß, Monika Seles.
Sie hat immer so geschrien die ganze Zeit, ne?
Das war jetzt nicht der Grund dafür.
Nein. Aber sie hat natürlich immer sehr viel Emotion und Power in ihre Schläge.
Ja, dann hattest du irgendwann dann Anna Kournikova oder so.
Anna Kournikova, klar. Zwischendurch, du musst natürlich Martina Hingis dann da auch mit reintun als
sehr gute Tennisspielerin.
Sehr, sehr gute.
Aber ich finde es jetzt halt krass, weil ich habe gefühlt irgendwie sehr, sehr lange Tennis gespielt und wenn ich jetzt dann irgendwie gucke, dann spielt Federer immer noch und ich denke dann so, okay, wie alt ist denn der?
Es ist erstaunlich, dass der, also ich verfolge es nur sehr am Rande, ne? Also mein Sportfantum, das habe ich an anderer Stelle schon mal ausgeführt, in den 90ern habe ich alles an Sport geschaut, ne? Vor allem, ich habe Fußball sehr aktiv
Wrestling
verfolgt.
Wahrscheinlich.
Wie bitte?
Wrestling wahrscheinlich
ja,
noch.
Wrestling sowieso, aber das zähle ich nicht als Sport. Ne? Also das gucke ich ja heute noch. Also das Einzige, was übrig geblieben ist, ist fucking Wrestling, ey. Aber ich kann dir alles zum HSV in den 90ern sagen, ne? Aber es ist vielleicht auch der Grund, warum ich nicht mehr so viel Sport gucke, weil der HSV so abgestürzt ist. Ne? Das war das Spiel gegen Juventus, dieses 4:4. Ne?
Oh, war ich gerade in den USA.
Da warst du in den USA gerade. Ne?
Haben wir über Internetradio gehört.
Was für ein geiles Ding und dann trotzdem noch 4:4. Aber 4:4 und dann denkst du, und dann ist einfach danach nichts mehr. Nie wieder was. Ne? Wir haben nicht mal mehr den ewigen Bundesligisten. Aber zu der Zeit, ich war ganz groß in Tennis drin. Also ich habe es als linkes Kind habe ich es natürlich gucken können. Ich habe nicht Tennis selber gespielt, aber ich war ab und zu mal Squash spielen. Wir hatten eine Squash-Qualle in Altona hier. Wo ich zuletzt nochmal vorbeigegangen bin, ist es keine Squash-Halle mehr.
Ja, ich habe halt Kreisauswahl damals auch gespielt und so. Deswegen, ich habe sehr, sehr
lange da hat man die Verbindung. Und Basketball und American Football habe ich dann sehr viel geschaut. Du bist natürlich beim Football da dran geblieben.
Ja,
na?
Aber auch später.
Ich habe Football aber auch auf dem Super Nintendo viel gespielt, den Quarterback Club. Mit den Madden-Spielen bin ich nie so ganz warm geworden, aber ich habe den NFL Quarterback Club gespielt. Und das war auch zu der Zeit. Das war die Steve Young 49ers-Zeit.
Mhm.
Und die Cowboys natürlich. So jemand wie Deion Sanders spielt gleichzeitig auch Baseball. Ne?
Mhm.
Wer hätte das sagen können bei den Cowboys? Die Steelers waren da ganz groß, zum Beispiel. Heutzutage auch alles komplett verschoben. Was sagst du eigentlich hier zu Tom Brady, zu den Buccaneers?
Das hatte mir hier ein Kollege von, der jetzt bei Giga arbeitet, per WhatsApp geschickt. Ich dachte so, ey, der will mich doch verarschen. Und dann kurz danach kommt Gronk auch noch zurück.
Gronk kommt auch noch zurück, der bei der WWE natürlich angefangen hat, parallel.
Mir kommt das so vor, als ob hier Bruce Arians irgendwie einfach sich die ganzen Patriots zusammenkauft und so Frankenstein-mäßig seine eigenen Patriots baut.
Wie wird das denn, ich habe keinerlei, also ich bin nicht, du bist natürlich Patriots-Fans an erster Stelle und so weiter, hast du hier wieder Jahre verfolgt. Ich habe keine Verbindung zu den Patriots irgendwie groß. Die haben natürlich dann, wenn du von außen dann guckst, so, die haben natürlich keinen Underdog-Status. Ne? Das sind eher das ist die Elite, ne? Die auch so Seriensieger gewesen sind. Und ich bin ganz froh, wenn es immer mal wieder ein bisschen aufgebrochen wird und was Neues dann dazu kommt. Wird das von New England vernünftig hier aufgenommen, dass Brady jetzt weg ist? Warum ist Brady da jetzt weg? Weil er ist ja sehr alt. Für die Verhältnisse ist er schon 40,
oder? Ich glaube, die
sind
sich nicht einig geworden, was einfach das Geld angeht.
Okay.
So,
also es ist nicht so, dass Brady dann irgendwie schon auf dem absteigenden, also richtig auf dem absteigenden Ast ist.
Das ist ganz schwer zu sagen. Ich hatte das, als Manning aufgehört hat, da in einer Saison auf einmal war der einfach nicht mehr zu gebrauchen, richtig. Hängt natürlich auch vom Team ab, wie gut
Eli
das Team
ist.
Eli
oder Peyton?
Peyton Manning, und ja. Das war wirklich, innerhalb einer Saison dachtest du so, oh Gott, ey, bitte hör jetzt auf, und dann ist er wenigstens so
da war es nichts mehr danach, ja.
bei Brady weiß man es halt nicht, ne? Der hat halt eine ganz andere Work Ethic, irgendwie viel er trainiert, dass der Letzte, der aus dem Stadion rausgeht und so, der ist halt.
Ich wäre gespannt, na gut, ich meine, der hat sich ja der war ja auch ein sehr später Pick oder so da damals, ne? Und hat sich dem Quarterback der Generation oder so das herausgestellt. Ja,
durch einen Zufall nur, weil Drew Bledsoe sich verletzt hat, ist er reingekommen und da hat Belichick damals gesagt, okay, dann behalten wir ihn halt. War natürlich auch ein krasser Schlag so für den anderen Quarterback, weil er auch
gut war. Ja, natürlich. Und ich meine, ich kann mich noch an Bledsoe erinnern, das war ja auch einer der Top-Leute hier. Ja. Ne? Also und dann auf einmal, ja, wurde es abgelöst von dem Quarterback.
Ja, überhaupt das ist jetzt auch interessant zu sehen, wie er sich dann halt tut mit dem Team, dadurch, dass du halt zwei Veteranen dann hast bei den Buccaneers und ein gutes junges Team, weil die waren letzte Saison auch ziemlich gut. Einziger Schwachpunkt war der Quarterback, der war aber nicht wirklich schlecht, der hat halt nur, glaube ich, die höchste Anzahl an Picks geworfen, die ganze Saison über.
Das war seine Statistik hat's zu hauen eben, ne?
Genau, also der hat halt zu viele Interceptions geworfen. Und wenn du jetzt jemanden hast wie Brady, der sehr viel kontrollierter spielt, kann ich mir deutlich vorstellen, dass das Team davon profitiert und dass der dann jetzt halt noch eine Saison oder zwei Saisons spielt und die halt das Team aufbauen auch um einen neuen Quarterback schon.
Es gibt jetzt mehr Saisonspiele, oder? Die haben jetzt ein Saisonspiel mehr, oder ist das noch? Es war mal irgendwie im Gespräch, weiß ich, dass jetzt es mehr reguläre Season Games gibt. Oder nee, Moment, dass du dich noch mit weniger Games für die Playoffs qualifizieren kannst. Irgendwas wurde gedreht jetzt dran.
Das habe ich nicht mal mehr verfolgt. Ich weiß halt, dass du 17 Spiele sind, das glaube ich, ne?
Ja, ich glaube, es sind 17, aber dann du kommst noch mit weniger in die Playoffs oder so. Es gibt noch eine extra Runde, die du dann als Loser irgendwie dann nochmal machen kannst. Also, ich habe es nicht genau im Kopf, das wissen wahrscheinlich die NFL-Fans besser, aber da wird ja auch immer dran gedreht.
Frage, ob das jetzt überhaupt alles so stattfinden, ne? Alles, was gerade ist.
Mit der Hoffnung, ne? Also die Saison, wann geht sie los? Ist es Oktober?
August.
August. August geht sie schon los?
August, also fangen.
Die Preseason aber dann,
ich glaube dann ja, so September.
Na gut, Europa Games wird es nicht geben, so Preseason Games irgendwo in London und alles.
Wenn das wieder alles stattfindet, wird das, glaube ich, auch wieder stattfinden. Aber
ich habe auch die NFL Europe dann auch gerne verfolgt damals.
Frankfurt Galaxy, Ryan Fire,
die Düsseldorf Dragons, irgendwo.
Ich dachte, das wäre Düsseldorf Rheinfall gewesen.
Oder Düsseldorf Rheinfall. Es gab irgendwo noch die Dragons, oder es waren ja 6 Mannschaften. Ich war einmal aber hier zu den HSV, wie hießen die, Eagles? Nee, nicht Blue Devils.
Blue Devils.
Die Blue Devils, als die noch existiert haben, war ich einmal da als Daniel Budiman. Bin ich da reingekommen. Ich glaube, da warst du noch nicht bei Game One, Mark. Es war so ein, zwei Monate bevor du dazu kommst, Folge 16 oder 17. Da haben wir NFL Street 3 vorgestellt. Und wir haben mit 2 Spielern gedreht von den Blue Devils hier in dem Parkhaus in Altona, was nicht mehr existiert, was jetzt IKEA ist mittlerweile, haben wir da noch gedreht und wir haben quasi Simon und Budi, die gegen Sander spielen lassen. Und weil denen das so viel Spaß gemacht hat, dass es ein lustiger Beitrag geworden ist, haben die uns Freitickets gegeben auf die Namen Daniel Budiman und Simon Kretschmer, die nicht zum Football gehen wollten. Ich hatte Bock, zum Football hinzugehen. Herr Kollege Marc Wambusch und ich sind dann als Simon Kretschmer und Daniel Budiman mit schön hier den angesteckten Namen da reingegangen. Schön in der Skybox im Volksparkstadion, also in was damals schon, keine Ahnung, wie die Arena heute heißt. Volksparkstadion, du weißt, was ich meine.
Aber das war vor dem Umbau ja noch.
War vor dem Umbau. Das war schon fast Volksfeststimmung da, ne? Die hatten Quadbikes aufgebaut, irgendwie, wo dann du teilweise dich draufsetzen konntest und mit denen du dann so, also irgendwie so Buden und alles. Und dann sind wir oben in die Skybox gegangen und da gab's leckeres Essen, weil es natürlich Ami-Sportart ist, da wird entsprechend vorbereitet. Das Spiel, es sah aus, als ob Kleinkinder zusammenspielen.
Ja, das ist, auch wenn man College-Football guckt, dann denkst du mal, es ist ein bisschen wie Räuberschach, so ist einfach nicht geil anzusehen. Also Verteidigung, Defense gibt's da irgendwie gefühlt nicht und jeder läuft irgendwie durch. Und deswegen siehst du auch den Unterschied, wenn die Leute ihre erste Saison spielen oder so, dass sie da voll unter die Räder geraten, weil sie ja halt ganz viele Sachen einfach noch nicht können und das eine ganz andere Art ist, dann irgendwie zu spielen.
Der kleine Exkurs, weil erstmal raus musste. Haben wir jetzt hier alle Leute. Was redet ihr über Sport? Ja, Ficker, was soll denn das?
Aber über
NBA Jam. kannst du auch mit rein tun, genau, als Arcade-Game. Ja, also, Arcade-Sports-Game.
Das war auch wirklich die Sache. Gut, dass wir dann können wir auch den Transfer da machen. Das war was, wo ganz viele von meinen Freunden zur Schulzeit unendlich Kohle reingesteckt haben in das Spiel.
Geil, mega
gut. Was mega geil ist mit dieser, ich will jetzt nicht sagen fotorealistischen Grafik, das war ja schon...
Ja, aber es war ja hier der Model, genau, es war ja so weiterentwickelt von Mortal Kombat quasi, genau. Dass du digitalisierte Leute hast. Ich weiß nicht, ob sie jetzt wirklich alle Basketballspieler nochmal zu fotografieren dazugeholt haben. Mhm. Ne?
Aber das war halt was irgendwie ganz Besonderes. Und da muss man aber auch sagen, dass die Videospiele schon ein bisschen in die Richtung gegangen sind, das abbilden zu können. Also mhm. NBA Jam sah in der Spielhalle noch immer deutlich besser aus als auf dem Super Nintendo oder Mega Drive. War dann vielleicht noch hier auf dem Jaguar oder so dann ein bisschen besser oder 3DO oder so. Mhm. Aber davor war das dem vorbehalten, dass Videospiele, die identisch nur waren wie Heimkonsolenspiele, das Neo Geo.
Ja, ich kann mich auch noch erinnern, wie erstaunlich gewesen bin, als ich über das Gerät gelesen habe. Dann zuerst, war auch irgendwie 1990 in der Powerplay oder so damals gewesen. Und diese Diskrepanz, die du auch gerne nochmal häufiger jetzt ausgeführt hast und immer dieser Grund, warum soll ich daheim dieses blockige Atari haben oder später den C64 zum Beispiel, wo es auch Arcade-Ports gegeben hat, die aber natürlich bei weitem nicht mit der grafischen Qualität und der Spielbarkeit von dem Arcade-Game mitgehalten haben.
Kung-Fu-Master, perfektes
Beispiel auch. Kung-Fu-Master, ne? Dass du, also da hatte ich auch die Atari-Version zum Beispiel, das Kraut, das ist ekelhaft das, da drauf.
Das ist doch nicht dasselbe Spiel.
Das waren einfach Blöcke, die dann gegenseitig sich dann da so angeguckt haben. Und man kann natürlich nicht sagen, dass, also weil jede Videospielautomat immer ein bisschen anders gewesen ist, aber die haben ja in der Form so funktioniert, weil es ja essentiell jeder Automat für seine eigene Konsole. Ne?
Ja, genau.
Es war ein Arcade-Mainboard, wo da entsprechend die Chips drauf waren und meistens waren, wenn das nicht so ein spezialisierter Automat war, der ein Trackball haben muss wie Marble Madness, um das Spiel vernünftig zu steuern oder so Lenkräder oder sowas dran. Bei meinem letzten Japan-Trip, ich war so glücklich, einen originalen Outrun-Automaten gesehen zu haben, wo ich mich dran gesetzt habe und gespielt habe.
Da stand aber Outrun 2, steht hier glaube ich UCI Oatmarschen.
Ist da? Outrun 2?
Ein Doppelsitzer.
Ja. Outrun 2 ist dann auch ein sehr schönes Spiel. Das soll wieder als Download rauskommen, verdammt nochmal Sega. Scheiß auf die Ferrari-Lizenz, die will keiner mehr sehen. Aber abgesehen von solchen Spezialautomaten hast du ja auch häufig so diese Standardautomaten, die dann eben ihren Joystick und die Knöpfe gehabt haben und konnte man so die Platinen untereinander tauschen. Und natürlich musst du auch sagen, da musst du dir als Spielhallenbesitzer einen großen Invest machen. Die kosten ja auch etwas, ne? Diese Platinen, um die auch herstellen zu lassen und dann entsprechend dann noch betreiben zu lassen. Dementsprechend müssen die da immer laufen und dann das Geld da und so weiter reinholen, damit sich's für die irgendwann mal rechnet. Aber wenn du für jedes neue Spiel eine neue Konsole bauen kannst, die da entsprechend auch am Rand der Technik ist, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, kannst du natürlich nicht mit dem Heimbereich vergleichen. Und du musst es im besten Fall passable Ports mitnehmen. Ne? Also selbst sowas wie ein Street Fighter 2, was ein fantastischer Port war für das Super Nintendo, ist aber immer noch weit weg technisch und spielerisch von dem Arcade-Automat. Ja. Obwohl spielerisch nicht so sehr, aber technisch zumindest.
Da siehst du aber auch, das, was du gerade beschrieben hast, die sogenannten Dedicated Arcade-Automaten, die halt immer irgendwas Besonderes haben, damit das Spiel halt richtig funktioniert. Ob das so ein Robotron damals war, wo du zwei Sticks hast, so praktisch ein Twin-Stick-Shooter.
Ja.
Und bei den ganzen Neo Geo-Sachen, weil halt die Spiele alle auf dieselbe Steuerung ausgelegt waren. Wohingegen du bei anderen Spielen, wie jetzt weiß ich, Armadillo Race oder halt Missile Command oder so, hast du immer irgendwas anderes dabei. Das heißt, die Spielhallen konnten nicht einfach die Platinen auswechseln, sondern, genau, mussten dann halt...
Warte mal, ich zieh mal kurz raus. Ich habe nämlich das schöne Neo Geo Arcade Buch hier, wo Sachen nochmal hier drin sind.
Du musstest halt immer neue Automaten kaufen. Das heißt, für die Aufsteller war das extrem schwierig, einfach dann so jetzt wie bei Mame-Automaten oder so, die Sachen dann monatlich zu wechseln.
Ja, und Neo Geo von SNK war der Vorher. SNK war im Vorjahr in den 80ern auch noch ein typischer Spielhallenautomatenhersteller gewesen, haben solche Games gemacht wie
Sports.
Athena zum Beispiel, also oder ach, irgendwo habe ich noch die ganze Liste mit. Ich habe in die Collection für die Switch nochmal mit den ganz alten Games. Als sie aber das Neo Geo gemacht haben, war es eben wie eine Art Konsole für die Spielhalle, ne? Wo sie die vorgefertigten Automaten waren und die Spiele quasi als eben diese Art Module
genau.
dann benutzt wurden.
Es gibt MVS und AES?
AES und MVS ist richtig. Genau. Und ich gebe dir hier mal rüber.
Ja, Samurai Showdown. Ey, danke. Das hat Volke damals auch. Der hat nämlich den ganzen Scheiß auch gehabt, wie ich auch.
Ich wollte so gerne ein originales Modul Samurai haben. Spirits. Ich habe es mir aus Japan mitgenommen für 2.500 Yen.
Das ist einfach geil. Also wie gesagt, die konnten halt diese Dinger dann holen und konnten die einfach reinstecken und auswechseln, so wie praktisch Heimkonsolen.
Dass du dir als Spielhallenbesitzer so diesen Automaten holst und dann ist diese Module, weil da die Technik nicht mit dabei sein muss, die du also wie Spielhallenmodule dann da reinpacken kannst. Es gab für die Spielhallenbesitzer natürlich die Automaten zu holen, auch teilweise in unterschiedlichen Fassungen. Ich kann mich erinnern, bei dem einen Griechenlandurlaub, da waren wir an so einem, da waren wir bei Verwandten, die dann näher am Strand gewohnt haben. Und da gab es auch so eine kleine Spielhalle und die hatte einen von diesen riesengroßen Neo Geo Automaten da, wo du die Sitze hattest und dann war so eine Art Rückpro-Fernseher, will ich sagen, ne, der so extra ganz groß geworden gewesen ist. Und da waren so ein paar Spiele zur Auswahl drin, zum Beispiel
das war Art of Fighting und so. Volker hat so ein Ding auch zu Hause und da steckst du ganz viele Module rein, also Neo Geo Module und kannst dann durchschalten praktisch.
Ja, und also, die Memory Cards wurden damit erfunden quasi, ne, weil du kannst Spielstände teilweise mitnehmen, damit du sie auch daheim dann zocken kannst.
Ich weiß gar nicht, warum das Ding damals so teuer war, aber diese Karte, die sah auch richtig wertig aus, so fühlte sich eher an wie eine große Kreditkarte in schwer und fett. Die hatte ich mir dann auch irgendwann dazu gekauft, weil das war nämlich auch die Konsole dann, wo ich dachte, ey, ich muss dieses blöde Ding einfach zu Hause haben.
Und hattest du ein Heim-Neo Geo? Hattest du das selber? Ja. Also richtig, das war eben dann da auch der Unterschied. Du konntest für Spielhallenbesitzer, die hatten die Spielhallenautomaten, die wie große Konsolen funktioniert haben, aber SNK hat eben auch die Heimvariante rausgebracht, die in einem sehr edlen kleinen Gehäuse mit einem fantastischen Joyboard mit diesen vier Knöpfen ausgebaut war, wo du eben diese riesigen Module, die dann so viele Speicher, also es sah eben aus, die waren so groß wie andere Konsolen, ne? So groß wie drei Gameboys aneinander geklebt, so ein einziges Modul. Und die Preise waren entsprechend hoch, ne? Ich weiß, zu Beginn war es irgendwie 1000 D-Mark für die Konsole, ne? Was irgendwie dann das Fünffache davon ist, was du für ein 8-Bit-Gerät zahlst. Und Spiele haben ab 300 D-Mark angefangen?
Also nachher war es günstiger, die wurden halt auch auf der Tauschbörse in Hamburg gehandelt. Und ich habe damals mir relativ spät, glaube ich, ein Neo Geo geholt, weil ich Viewpoint einfach so geil fand.
Das ist aber auch eins der 600 Mark, Viewpoint?
Nee, ich habe 400 D-Mark dafür bezahlt. Das war wirklich das teuerste Spiel, was ich mir damals gekauft
habe. Hast du das noch?
Nee, natürlich nicht. Ich habe es irgendwann abgegeben, aber es ist so dumm, weil...
Es ist mittlerweile viel wert, Mann.
Ich habe es in Hamburg halt gekauft und bin dann wirklich dann zu dem Typen mit hingefahren, mit halt 400 Mark in der Tasche. Das Blöde war aber, was der Unterschied war zwischen Super Nintendo Spielen und diesen Arcade Spielen, das war zu Hause dann wirklich so ein Arcade Spielerlebnis. Das heißt, du hast es eigentlich auch jetzt Samurai Spirits, natürlich spielst du wie Street Fighter gegeneinander, haben mit meinen Freunden irgendwie ganz oft gespielt, aber die anderen Spiele waren eher so kurzweilig.
Ja, das ist auch so ein bisschen der Unterschied, wieso, wir haben ja darüber geredet, dass Arcade-Spiele häufig so aufgebaut waren, die wollen dich mit der Grafik erstmal reinziehen, dass sie irgendwie dir so eine Art kurzzeitiges Erfolgserlebnis geben, aber dann doch in die Kniescheibe treten, damit du dann nochmal Geld ausgeben kannst. Im Grunde aber, wenn du einmal so viel Zeit investiert hast, dass du die Dinger beherrschst und die Möglichkeit ist ja da, damit die Leute dann auch weiter können, diese Spiele waren vergleichsweise sehr kurz. No? Ja. Also so ein Arcade-Game, manche, schau dir mal Let's Plays oder so Walkthroughs dann an auf Speedruns, von Speedruns ganz zu schweigen, weil die noch mal ein bisschen schneller sind, aber die hast du dann in 10 Minuten durch, in 20, in einer halben Stunde und so weiter. Und bei solchen Sachen, wenn du dann direkt so ein Arcade-Game daheim haben kannst, sowas wie Fighting-Games, ja, wofür SNK auf dem Neo Geo natürlich sehr, sehr bekannt gewesen ist, das ist das Hauptgenre, war das, was da stattgefunden hat.
80% der Spiele sind eigentlich Prügelspiele.
Du hast so viele Fatal Furies drauf und Real Bout Special, World Heroes, Art of Fighting war sowieso, Art of Fighting ist so mega schwer gewesen, ne?
Also aber dieser Zoom-Effekt, wenn du es zum ersten Mal gesehen hast.
Der Zoom-Effekt ist fantastisch, diese riesigen bildschirmgroßen Sprites auf diesem Rückpro-Fernseher zu sehen, super geil animiert, aber es hat dich verkloppt in der zweiten Runde sofort.
Ja, das ist halt echt super schwierig gewesen und also deswegen, das war noch eine andere Art von Spielen als jetzt Street Fighter oder so. Vielleicht nicht ganz so dynamisch.
Ja. Street Fighter ist aber auch unfair gewesen in der Arcade, ne? Also wenn du heute mal die Original-Arcade-Version spielst, da siehst du, ey, die können Auflademoves machen, ohne wirklich die Zeit nehmen zu müssen. Die schummeln teilweise mit Frames und können dich hauen und setzen den Griff schon an, während du noch im Sprung bist und so weiter. Mhm. Einfach, damit dir das Geld aus der Tasche gezogen wird. Da sind die Heimports wesentlich fairer, ne? Selbst bei den hohen Schwierigkeitsgraden, die du einstellst. Die Neo Geo-Sachen waren aber nochmal so ein Schritt weiter. Und ich mit allen Neo Geo Sachen zu 1000% warm geworden. Es gab so eine Handvoll anderer Genres, die ich immer mal ganz gern gespielt habe. So Super Sidekicks. Das Fußballspiel ist zum Beispiel ganz cool gewesen. Die Shooter sind cool, aber mega schwer. Viewpoint hast du erwähnt. Last Resort ist beispielsweise eines. Wenn du da guckst, unter meinem Monitor ist noch eine Mini Neo Geo Arcade. Da, falls du die mal gesehen hast. Ja. Die sind auch sehr cool. Da sind auch viele von den Sachen dabei. Top-Down Running Guns wie Shock Troopers.
Top Hunter ist das nicht auch?
Top Hunter ist so ein Sidescroller.
Ja, das, ne? Ist.
Ist das der mit dem Jojo? Nein, das ist ein anderer, glaube ich, mit dem Jojo.
Da muss ich aber ihm auch gerade dann denken.
Spin Masters. Ist der mit dem Jojo. Und Top Hunter ist aber auch so ein Sidescroller.
Der Klassiker, den haben wir damals wirklich rauf und runter gespielt auf dem Neo Geo Windjammers.
Windjammers ist eins der besten Spiele aller Zeiten.
Ja, finde ich auch.
Es ist Pong in geiler.
Ja. Es ist super ausbalanciert, du hast einen super guten Lerneffekt und das sind so spannende Matches. Das ist richtig, richtig.
Deshalb habe ich es bei Beef reingepackt, Windjammers.
Ja, ne? Ich wusste, wo du davon redest, das wäre jetzt auch zum Beispiel so eine Sache, wo ich sagen würde, davon hätte ich gerne einen Umbau oder irgendwie, dass du das Neo Geo...
Das gibt es ja mittlerweile, es gibt ja den Download und Windjammers 2 kommt ja bald.
Genau, also das finde ich immer noch eine super wunderschöne Konsole und auch gerade für Sammler natürlich super teuer.
Ja. Es hat sich ja irgendwann mal, für Sammler ist es noch teuer, vor allem wenn du so Module haben willst. Ich habe in Japan echt, weil ich nochmal so ein originales Modul, weil ich nie ein eigenes Konsolen-Neo Geo besessen habe, das immer nur durch Compilations dann mitbekommen habe oder durch Ports. Ich hatte natürlich mein Fate and Fury für Super Nintendo und mein Samurai Shodown mit den Minifiguren auf dem SNES, was ich gespielt habe und dann mich immer gefreut, wenn ich die Arcade-Fassung spielen kann. Explizit nochmal nach einem Modul gesucht, was ich mir günstig mitnehmen kann, was Samurai Spirits, also Samurai Showdown gewesen ist, für etwas um die 20 Euro umgerechnet. Die Preise sind heute sehr, sehr Liebhaberpreise für die Module. Ne? Vor allem, du hast ja den Unterschied erwähnt, MVS gegen AES. Mhm. Ist es so, dass diese Arcade-Fassungen, die sind eigentlich auch von der Modulgröße gleich oder sind die irgendwie anders, dass du die nicht einstecken kannst?
Da wären jetzt wahrscheinlich andere Leute, die kannst du auch, glaube ich, mit,
man konnte die irgendwie umbauen. Ich weiß noch, ich will da keine Namen nennen, aber du weißt, wen ich meine wahrscheinlich, aus bekanntem Umfeld, weil du mit manchen Versionen mehr Geld machen konntest, wenn es jetzt die Arcade oder die Heimfassung gewesen ist, so Home-Conversions gemacht hat und die dann umgebaut und verkauft hat und gesagt hat, Metal Slug X kostet 2000 D-Mark in der Fassung, die andere günstiger, ach, wir kaufen die auf und dann bauen wir sie so irgendwie um. Da haben alle Leute ein schönes Geschäft gemacht
mit. Also Volke wird das besser wissen, weil der ganz viele Spieler von zu Hause hat, auch beide Versionen. Das einfach nur so ganz komisch aus, wie selbst ausgedruckt dann bei den Arcade-Versionen war. Und nicht so viel Kram jetzt dabei lag irgendwie, aber der hat noch ganz schön viel zu Hause davon.
Kumpel von mir, der auch sehr großer Arcade-Fan, der hat aber das Neo Geo CD sich geholt, ne?
Hatte ich vorher auch überlegt, weil da waren natürlich die Spiele drauf. Das Problem war, dass, ich glaube, Viewpoint war darauf unspielbar, weil es halt nicht geruckelt hat.
Ja, die Ladezeiten sind auch unerträglich teilweise. Es war ein Single-Speed-Laufwerk. Die Pads waren nicht so schlecht.
Fandest du nicht?
Also die Pads, die waren ein bisschen ungewöhnlich. Sie waren so Super Nintendo-Form eher ein bisschen, aber statt einem Joypad hatten sie ja diesen Mini-Stick. Mhm. Wobei, der ist bei diesen Mini-Neo-Geo-Konsolen, der ist beschissener, leider, als beim Original, weil das Original hat der Mikroschalter. Und dadurch hast du einigermaßen was an Präzision erhalten. Mhm. Du weißt ja immer, dass du dann weißt, okay, jetzt bin ich links, jetzt bin ich rechts, jetzt kann ich das einhermachen. Es hat nicht mithalten können mit den originalen Joyboards, weil die waren noch einen Tacken geiler, natürlich. Und das ist übrigens auch noch, können wir auch gleich darüber sprechen, nämlich Joyboards gegen Joypads, weil es ja auch eine wichtige Eingabesache ist. Mhm. Ne? Aber das Neo-Geo hatte schon eine Sonderstellung eben eingenommen. Und das Gute daran ist, dass, also ich weiß nicht, ob es jetzt am SNK wurde ja x-fach verkauft, dass die welche sind, die das nicht hier quasi vergraben irgendwo ihre Geschichte, weil es gibt so viele Compilations. Es gibt in jedem Store findest du eine Download-Fassung von einem Neo Geo Game und selbst als die dann überall in den Emulatorenlisten aufgetaucht sind, du kannst dir überall x-fach solche Collections holen und kannst dann die Spiele auf allen möglichen Plattformen heutzutage zocken, inklusive dem Mini Neo Geo mit der Minispielhalle.
Ja, hier. Plus du hast irgendwie Metal Slug, was halt für viele Leute auch eine super, super Serie ist.
Nicht die PlayStation 2-Version spielen, die ist nicht so geil.
Was auf jeden Fall dann, also wo wir gerade praktisch bei dem Thema sind, dass es halt für die Arcades immer schwieriger wurde, Spiele rauszubringen, die Leute in die Videospielhalle oder in irgendwelche Automatenläden reinholen, weil die Grafik von Heimkonsolen zu gut wurde. Das heißt, sie mussten sich was Neues einfallen lassen. Mhm. Und dann kam halt für mich der Sprung. Und das ist auch, wir waren halt immer bei dem City-Kino nebenan in der Spielhalle. Mhm. Und da kam irgendwann das Gerücht auf, so, ey, Nintendos neue Konsole, die rauskommt.
Dass sie das Ultra 64 in der Spielhalle haben mit der CGI-Grafik von den Silicon Graphic Stations.
Genau, und dann sind wir da drin gewesen und dann haben wir das erste Mal Killer Instinct gesehen.
Uff.
Und Cruisin' USA.
Uff.
Und wir standen da echt nur vor und dachten so, ey, das gibt es doch nicht. Weil Mortal Kombat kannte man aus der Spielhalle, aber Killer Instinct, jetzt im Nachhinein sagt man so, okay, das sieht alles ganz furchtbar aus, weil es so plastisch ist nur. Aber damals war das echt schon ein Schritt weiter. Und da war man auch wieder dabei zu sagen, okay, das können Konsolen einfach nicht darstellen in der
Okay, Optik. die habe ich nie wirklich in der Spielhalle erlebt, wobei ich bin mittlerweile mit den Arcade-Fassungen vertraut. Die sind ja auch besser, also da war ja noch mal ein bisschen mehr als die reine N64-Technik drin, dass es auch noch mal besser aussah.
Also Cruisin sah auch damals okay aus, aber Killer Instinct war alleine von der Optik der Hammer.
Mein Moment, wo ich dann wieder so quasi wieder zurückgedenkt wurde und dann einfach Arcades für mich wieder ins Blickfeld geraten sind, ist eben die 3D-Ära im speziellen Sega. Einfach, ne? Mhm. Weil bei mir ist es so geschehen, als ich Sega Rally, den Automaten gesehen habe. Und ich habe, Sega Rally ist eines meiner Lieblingsspiele auf dem Sega Saturn. Und das ist ein schöner Port, ne? Aber motherfucking Sega Rally in der Arcade mit dem Sitz, der anfängt zu brummen, mit der Hydraulik im Lenkrad, die dich teilweise umschlägt und so weiter. Ich muss ja, war es ein Sega Rally oder ein Daytona-Automat bei dir?
Okay, kann ich mal kurz die Geschichte erzählen.
Erzähl sie mal.
Während meiner Zeit, wo ich mit Gregor zusammen für Red Bull Play gearbeitet habe. Saß ich mit einem gewissen Andreas Bardet im Schnitt, habe gerade einen Beitrag geschnitten, habe nebenbei im Internet ein bisschen rumgesurft und habe mir gedacht, also weil ich ja gerne Automaten mochte, ich guck einfach mal nach, so irgendwie ein Arcade-Automat wäre doch mal ganz schick.
Was kostet denn das?
Was kann denn das schon kosten?
Kann ja nicht mehr die Welt sein.
Habe ich bei eBay irgendwie gesehen, oh geil, ein Sega-Automat, ein Rally-Automat. Naja, gib's mal einfach irgendeinen Preis ein. Dann waren wir mit dem Schnitt fertig. Ich hatte schon wieder so ein bisschen vergessen und hatte die Auktion leider gewonnen. Und dann stand da irgendwie drin, also es war ein, jetzt kommt das Problem auch eigentlich daran, es war ein Sega Rally Doppelsitzer.
Uff, ja, da kann und ich mich erinnern, ja.
Kann dir mal ein Foto davon noch auch irgendwie geben, wenn du es verlinken willst. Den musste ich dann abholen in der Anleitung, oder ich glaube, es war irgendwo in Norddeutschland, irgendwie Kiel-Lübeck, keine Ahnung.
Okay, also nicht so ultra weit
weg. Nicht so weit weg, aber da stand halt drin, dass man zwei Leute braucht, um den irgendwie durch die Gegend zu schleppen.
Musstest du was mieten, einen Anhänger oder ein,
nee, wir haben das probiert, in hier Bulli reinzukriegen.
Das hat geklappt?
Ja, ey, das war ein Aufriss und wir haben dann nachher zu Hause bei mir das Ding, weil wir das dann irgendwie wieder zusammengebaut haben und so, ich glaube mit 5 Leuten die Dinger gesteppt, weil die Sitze so unfassbar schwer waren und waren halt ein bisschen Burn-In halt, klar,
bei Arcade Automaten. Wenn sowas dann ewig lange drin, ja. Leider kannst du
aber
nicht dagegen
machen.
Aber
das war geil, weil eben genau dieses Feedback, was du meintest, dieses von den Lenkrädern.
Diese Hydraulik ist der Hammer.
Das haut dir einfach wirklich so einfach mal das Lenkrad aus der Hand, weil es so viel Power dahinter ist und das hat richtig Bock gebracht. Das Problem ist einfach, dass ich einfach nicht gut war in dem Spiel. Ich hatte dann halt mitten im Wohnzimmer so ein Doppel-Sega-Rally-Automat.
Das weiß ich eben noch, ja. Du hast gerade bei dir eingerichtet, das Haus umgebaut und dann einfach mal so ein Viertel vom Wohnzimmer ist Sega-Rally-Automat.
Fucking, und das Spiel war einfach auch saumäßig schwer und natürlich, du hast nicht viele Kurse und im Nachhinein habe ich mich geärgert, weil ich dachte, Alter, Daytona wäre einfach mal das so viel bessere Spiel für mich gewesen oder von mir aus Virtual Racing, aber das war einfach, hat meine Skills für Autorennen überschritten und wäre was für Trant gewesen.
Du hast natürlich ganz andere Erfahrungen mitgemacht, indem du den Automaten bei dir hattest. Ich habe es dann meist hier in der Reeperbahn-Spielhalle, wenn dann hier gezockt.
Vegas World oder?
In Vegas World hatten sie da mal den stehen gehabt. Daytona habe ich mehr auch daheim erlebt, die Dreamcast-Fassung sehr viel gespielt. Auch ich hatte die CE-Edition für den Saturn noch gemacht und einfach Sega, ich bin nie der größte Virtua Fighter-Fan gewesen, muss ich sagen. Wenn ich mich dann 3D-Prügler-mäßig ausgetobt habe, war es ein bisschen mehr so Dead or Alive, die frühen zum Beispiel, oder auch Tekken, muss ich zugeben. Das hat mir dann ein bisschen mehr Spaß gemacht als jetzt Virtua Fighter. Aber Virtua Fighter ist natürlich so die Initialzündung, ne? Wo die dann mit den Model 2, Model 3 Geräten dann einfach mal spielhallentechnisch, ich habe selten sowas geil Aussehendes damals gesehen.
Animationen, wie flüssig die waren und vor allem die Kampfstile von den verschiedenen Leuten. Also es war echt mega Wahnsinn, weil es halt 3D war, ne?
Genau, es war richtig, das erste Virtua Fighter ist ja noch vergleichsweise früh rausgekommen. Ich kann mich nur zu Saturn-Zeiten erinnern, dass ich hier als die ersten Import-Saturns aufgetaucht sind. Ne, das war dann bei ECS, glaube ich, war dann auch, habe ich gesehen, dass es, wow, das ist echt das und daheim und so weiter. Sah in der Arcade natürlich nochmal besser aus, wobei es waren dann eben nicht texturierte, flache Polygone.
Aber es
sah stylisch aus. Du hattest freie Kamerabewegungen und alles und ab dann hatte ich das Gefühl, es steigt exponentiell. Sega Rally sah toll aus in der Arcade. Du hast Daytona erwähnt und ich weine heute noch ein bisschen hinterher, dass ich nie die Möglichkeit habe, so Scud Race oder sowas mal vernünftig hätte spielen zu können.
überlege gerade, ich habe auf jeden Fall in der Trocadero Hall in London damals irgendwie den Viersitzer von Daytona gespielt und ich bin nicht ganz sicher, ob ich, also ich habe einen Scud Race mal gespielt, aber ich fand den nicht so geil irgendwie. Ich weiß gar nicht warum.
Jedenfalls immer, also es gab einige von diesen Sega Arcade Racern und Sega hat mit diesen Model 2, Model 3 Arcade Boards, die waren eben wie hochgezüchtete Konsolen, ne? Also sogar technisch versierter, bis sie irgendwann mal auf diese wie ist das? Atomic Wave, glaube ich, diese Dreamcast-Technik, die später dann in den Arcades gewesen ist, wo du fast 1-zu-1-Port machen würdest, was dann der endgültige Tod der Arcades gewesen ist, ja, ne? Wo du dann wirklich Parität hattest dann daheim. Aber alleine, dass da angefangen wurde, so ab Mitte der 90er, wo du dann eben diese sehr frühen Polygonversuche auf der Konsole hast, ne? Als Konsolenspieler hast du PlayStation 1 und maximal N64-Grafik, die in den meisten Fällen nicht unbedingt besser als auf PlayStation oder Saturn gewesen ist. Sah eben nebliger und weniger texturiert aus. Na, aber in den Arcades sah das mega gut teilweise aus und ich wusste nicht, wo es mal aufhören wird, bis der Dreamcast kam und genauso aussah wie in den Arcades.
Ja, weil es halt die ARM2-Umsetzung war, ne? Ja. Also von den ganzen Spielen.
Ey, kann sich noch erinnern, dass er, also Dreamcast haben wir es im anderen Podcast ja noch mal ein bisschen ausgeführt, aber der Dreamcast selbst, weil du dann irgendwann die Spielhallen natürlich, wenn da eh schon Technik für daheim gemacht wird, die auch in den Spielhallen benutzt werden kannst, es geht natürlich das Alleinstellungsmerkmal weg. Ne? Da hast du nicht mehr die geilste Technik von übermorgen, die du dann da spielen kannst. Aber dass ich daheim an meinem Fernseher ein Arcade-Game auf einer Heimkonsole spielen kann, die nicht Tausende von Euro gekostet hat oder sowas. Das erste Mal, wo das Sega, wo das Crazy Taxi-Intro läuft. Ne? Ha, ja, ja, ja. Und ich habe Gänsehaut gekriegt.
Ja, das ist auch geil. Deswegen,
der Hammer.
Also, das zu spielen, das nochmal sich anzugucken. Die Grafik, also die, ich finde, für mich funktioniert sie immer noch. Was allerdings der Unterschied immer noch ist, würde ich sagen, ist, wenn es Dedicated-Automaten sind, ob das nun damals Starblade ist oder so irgendwas, wo du drin sitzt. Oder, was ich in der Trocadero auch gesehen habe, war G-Log.
Oh ja, mit war das die 360-Grad-Version?
So mit von wegen so bitte alle Sachen aus den Taschen rausnehmen, wo du dann echt Schleudertrauma und Kopfattacken hast. Das ist ein Unterschied. Und was ich zum Beispiel fand, waren Lightgun-Shooter, die in den Spielhallen natürlich super groß waren. Und ich hatte irgendwie mal eine Zeit lang einen Mama-Automaten zu Hause, den, ich weiß gar nicht, ob ihr einen davon habt.
Es kann durchaus sein, dass wir da mehr irgendwo
einen der bei euch haben. Und ich habe mir dann irgendwann Time Crisis geholt. Den hatte ich zusammen mit dem Sega Rally Automaten dann. Und das ist wirklich ein Unterschied, wenn du zu Hause so eine Scorpion Knarre hast oder diese blauen Namco Knarren
oder damals die mit dem Rückstoß aus
oder
der Spielhalle.
Oder die mit dem Rückstoß und mit dem Pedal, wo du wirklich dann vor dem Automaten stehst, rauftrittst und dann halt in Deckung gehst und sowas alles. Und das macht einen großen Unterschied aus. Und das haben die Spielhallen irgendwann, weil es zu teuer war. Natürlich, es gibt jetzt auch noch Automaten, die halt was Besonderes darstellen, aber die kosten dann Unmengen an Geld und das sind meistens diese Ride-Sachen.
Also ja, in heutigen Zeiten ist es so ein bisschen schwer. Also du hast das Trocadero erwähnt, was diese eine berühmte Spielhalle in London ist, bei der ich auch einmal gewesen bin, aber after the fact. Ne? Das ist jetzt irgendwie auch so jetzt 7-8 Jahre her oder sowas.
Aber du warst ja in Japan, warst ja auch in so dieser Sega-Spielhalle aus
Yakuza. Genau, da war ich auch, wobei, da können wir auch gerne nochmal drauf reden, was so leicht enttäuschend ist es natürlich, wenn du da heutzutage hingehst. Schon, ne? Weil es ist sehr viel natürlich, also jetzt nicht direkt Pachinko, aber so die Hälfte von so dem Sega-Gebäude ist erstmal UFO-Catcher, ne? Wenn du die ersten 3-4 Stockwerke bist, da ist alles UFO-Catcher in allen möglichen Varianten. Und dann fängt es erstmal an mit diesen ganzen Multiplayer-Mahjong-Automaten, die miteinander verbunden sind. Dann ein ganz großer Teil sowas wie Dissidia Multiplayer-Games, irgendwelche. Ich war bei der Namco Arcade, die bei uns in Asakusa, dann wo unser Hostel gewesen ist, da ist nebenan eine Namco Arcade gewesen. Und da war auch sehr viel irgendwie Dragon Ball Stuff, Multiplayer Sachen, die miteinander verbunden sind und ab und zu mal so ein Oldschool Automat, so mal ein altes Tetris, aber nicht so mehr viel.
Ich glaube, was wir jetzt vielleicht noch ein bisschen ausgeblendet haben, was einen ganz großen Anteil gerade an der japanischen Arcade Kultur auch ist, ist Dance Dance Revolution, so eine Sachen halt.
Sowas.
Tanzspiele.
Guitar Hero habe ich ein bisschen gemacht.
Genau. Dann. Taiko no Tatsujin. Irgendwie so eine ganzen Sachen. Und das ist, hier gab's ja auch hier das Vier-Pfeile-Forum, oder wie die heißen?
Ah, ja, stimmt. Die dann die Matten selbst nochmal angepasst haben, damit sie daheim spielen können.
Mega geil. Und das ist was zum Beispiel, zu Hause hattest du dann irgendwelche Billo-Tanzmatten. Es gibt auch ein paar Leute, die haben wirklich diese mit Metall und mit Geländer hinten haben zu Hause. Nimmt natürlich auch saumäßig viel Platz weg in der Wohnung. Aber das sind noch so richtig Sachen, die kann einfach ein Videospiel nicht nachmachen. Du hast auf dem Dreamcast Samba de Amigo. Aber das ist halt nicht dasselbe.
Es ist nicht exakt dasselbe, obwohl du das die Peripherie dann da mitnimmst, aber du hast dann eben du brauchst schon wirklich diesen Event-Charakter, ne? Also wo ich noch beeindruckt gewesen bin, und das ist eben noch das erste Beispiel, in Japan hatte ich die 2 Wochen, die ich da gewesen bin, eben viel Gelegenheit, mal da nicht nur in Akihabara rumzulaufen, ich bin auch nach Odaiba gefahren, zu Segapolis, glaube ich, heißt das, ne? Wo schön noch an der Wand die Autogramme von Michael Jackson da sind, der vor vielen, vielen Jahren dahin gekommen ist. Abmachen werden sie es nicht. Oh, übrigens, da in der Spielhalle habe ich das hier gekauft. Ich gebe es mal hier in die Hand. Mal gucken, was das ist. Was habe ich mir da gekauft?
Sonic the Hedgehog Curry.
Ja, es ist ein Sonic the Hedgehog Fertig Curry.
Guck in mal lieber nicht auf das Verfallsdatum.
Nee, das wird auch, glaube ich, keiner mehr essen. Gab's auch für 500 Yen oder sowas. Dann in der Verpackung wie das alte Sonic the Hedgehog aus dem Shop da. Aber das ist eben so in der modernen Form. Es gibt noch Spielhallen in Japan, die viele, die du findest, haben eben Stockwerke über Stockwerke, wo sie diese typischen japanischen Businessman-Spiele sind. Jetzt nicht die Pachinko-Hallen, sind noch mal ein bisschen was anderes. Da habe ich mich gar nicht erst reingetraut, muss ich sagen. Ne?
Muss auch sagen, dass ich immer mal wieder so Anfälle habe. Also ich gucke dann immer so ähnlich wie jetzt beim Dreamcast oder so, gucke ich dir nach, so okay, eigentlich habe ich Bock auf den Automaten. Ich habe halt zu Hause jetzt nur aktuell den neuen Star Wars Flipper stehen von Stern. Und sonst aber keine Arcade-Automaten mehr. Und ich hatte zuerst überlegt, also sowas wie ein Daytona-Automat oder so, wie geil das eigentlich wäre. Oder auch sowas wie, damals in der Spiele habe ich auch einen Alpine Racer.
Ja, wo du dich auf die Skier da drauf stellen kannst, ne?
Dieses Snowboard, wo du so drauf stehst.
War das das Snowboard?
Und du hast aber super viel Platz dann darum rum. Es gibt auch geile Angelsimulationen.
Hatte Namco nicht auch so ein Jetski-Game, wo du dich draufsetzen kannst?
Ja. No? Das ist ja eigentlich praktisch sowas wie Hang-On damals, ja. Nur dann halt als Jetski. Und sowas ist echt richtig, richtig geil. Und ich war, als ich meinen Flipper abgeholt habe bei Pinball Universe, da hatten die diesen Dedicated Pac-Man-Automaten, wo du zu viel gleichzeitig dran spielen kannst.
Oh, das ist natürlich auch der
Hammer. So groß ist. Und ich schiel gerade aktuell, ich plaudere mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, ich habe meinen Erker ausgemessen und da passt ein Arcade-Automat perfekt rein. Ich schiel die ganze Zeit auf einen Star Wars Battlepod.
Uff, das ist natürlich nochmal ordentlich dann. Aber ja, ey, wenn du die Möglichkeit hast, du hast ja zum Glück den Platz bei dir, ne? Und wenn du dann auch weißt, das ist was, wo du häufiger dann mal dran sitzen kannst und auch wenn Leute mal vorbeikommen, dass ihr da mal ein bisschen was und so spielen könnt. Ich würde wahrscheinlich auch, wenn ich mir irgendwann mal ein Haus oder sowas zulegen kann, ne? Und ich werde bestimmt mir da auch eine Ecke raussuchen, wo ich nicht nur meine Hardware dann da habe, sondern ein Automat irgendwie auch mal aussuchen. Ich weiß noch nicht, welcher es dann sein würde. Vielleicht ist es Passing Shot, einfach um der
Das ist aber wirklich das Schöne daran. Also es gibt wirklich die Möglichkeit, wenn du ein bisschen guckst, irgendwie, es gibt Leute, die gerade so eine Sachen restaurieren und dann auch anbieten und dann irgendwie auch sowas wie diese Mario Kart Sachen. Und Volke ist halt so ein mega krasser Arcade Fan und der hat dann auch
die habe ich auch ein bisschen gespielt, die Mario Kart GP Sachen in Amerika, wo die nicht die Schnauze halten, alle Charaktere alle 5 Sekunden. Hey, juhu!
Aber das ist auch wieder sowas Besonderes und ich glaube, das ist was, wo die Arcades jetzt auch immer noch eine Daseinsberechtigung haben?
Sie haben wieder eine Daseinsberechtigung. Also viel was dazu. Ich habe ja Sega Joypolis erwähnt und das hatte mehr ein bisschen was von so Vergnügungsparkfahrten bei vielen Sachen. Ne? Du hattest eine Handvoll Spielhallen, aber was zum Beispiel da war, Virtual Reality, ist das, was jetzt so ein bisschen sowieso den Arcade-Charakter nochmal beflügelt. Und ich finde auch im Heimbereich, wie heißt dieses Blood and Truth auf der PlayStation 4? Na, ich hatte vor langer Zeit, bevor es rausgekommen ist, war ich auf einem Event, wo PlayStation VR gezeigt wurde und da konnte ich so eine Vorabversion spielen, wo es dann war, ey, du bist in einem Auto und du fährst auf der Straße entlang und da musst du dann Shootout machen aus dem Fenster aus.
Ja, ich weiß, was du meinst, welche Version.
Und die habe ich das war tatsächlich lustigerweise auch in London, wo dieser Event gewesen ist und da hatte ich erstmals wieder dieses richtige Arcade-Gefühl von früher, ne? Ein Erlebnis, was ich vorher sonst nicht anderswo hatte. Natürlich Virtual Reality, klar, kannst du zu Hause machen mit dem Headset und so weiter, aber dieses Erlebnis, dieses kurzzeitige, dass ich nochmal ganz was machen kann, was ich sonst nicht tue im Videospielen, diese Freude, die darüber gekommen ist, und jetzt kann ich direkt zielen und alles. Dieses Gefühl hat es wieder eingefangen und sehr viel, ob es jetzt im Sega Joypolis ist oder in Kabukicho, wo bei Yakuza das Bowling Center steht, ist ja auch eine Sega Arcade-Halle, eine Virtual Reality-Halle da, wo es Mario Kart VR gibt. Ne? Ich habe mich da jetzt nicht reinbegeben während der Zeit, weil du mittlerweile sehr teure Tickets da lösen musst. Du musst ja irgendwie nicht nur Eintritt bezahlen, sondern einmal kostet auch umgerechnet irgendwie 10 Euro oder so, wenn du es einmal fahren möchtest. Oder musst du irgendwie Eintritt zahlen, plus dir für jede Fahrt dann so Tickets holen, was sich dann läppert. Aber diese VR-Sachen sind etwas, was eben nochmal diesen Wow-Faktor mitnimmt. Vor allem, weil es mehr VR-technisch funktioniert als das Zeug, was du mit dem Heim-Headset machen kannst. Was ich nämlich in Joypolis ausprobiert habe, war ein VR-Defense-Shootout-Game, wo ich mit 4, 5 anderen Leuten in kabellosen VR-Helmen unterwegs gewesen bin. Das war wie so ein Holodeck bei Star Trek. Ne? Mhm. Wir waren da drin, wir waren zu 6, dann haben wir solche Knarren mit entsprechenden Markern bekommen in die Hand, haben das Headset aufgesetzt bekommen und ich konnte echt physisch im Raum sehen, wo die anderen Leute sind anhand, ne? Damit wir uns nicht gegen entlang laufen. Und wir haben dann ein Fort von hereinstürmenden Zombies verteidigt. Ne? Und du konntest dann herumlaufen, wirklich ohne das Kabel an dir dranhängen und dann anfangen, die Dinger zu ballern. Das war mega. Ne? Das war
wirklich mega. Als Orientierung hattest du, also du bist wirklich im Raum
rumgelaufen? Ja, genau, du bist im Raum rumgelaufen. Es war sogar, im Raum waren sogar 2 Pfeiler drin, also dass du nicht guckst, dass du dagegen läufst, aber die waren auch im virtuellen Raum dargestellt, dass du weißt, wo die da sind. Das heißt, du hättest auch theoretisch dann da haptisch da berühren können und du hast was berührt mit der Hand, wenn du das gemacht hast. Und sie haben sich, denke ich mal, die Gedanken drüber gemacht, wie sowas funktionieren kann, aber es war erstaunlich gut und es ist erstaunlich gut gelaufen und du konntest dich direkt mit den anderen absprechen, weil du hast sie ja auch richtig gehört, ne? Durch das Headset und alles und so weiter durch, damit du nicht nur den Game-Sound mitbekommst. Hey, ich verteidige jetzt hier unten, geh du mal, guck mal, von oben kommen jetzt nochmal Zombies mit der Leiter oder irgendwie so. Und du guckst hoch und ballerst dann hier und so weiter weg und alles ohne Kabel, dass du dich frei da drin bewegen kannst. Na, ja. Und das war wieder was, wo ich gesagt habe, ja geil.
Glaubst du, dass sowas dann einfach nur eine Frage der Zeit ist, bis sowas umgesetzt wird? Weil das ist ja eigentlich genau das, was wir gerade festgestellt haben. Irgendwann wird alles, was in der Arcade ist, umgesetzt für den Heimbereich.
Nicht zu 100%, weil ich denke, das eigentliche Erlebnis wirst du schon bekommen, weil Headsets werden ja besser. Mhm. Ne? Aber es kommt ja noch mal ein bisschen das, was dazu, die Dedicated-Automaten. Ob es jetzt die Lightguns mit dem Rückstoß sind, ob es sowas wie G-Lock ist mit der Hydraulik, die dich um 360 Grad drehen kann. Du brauchst ja den Platz, um dieses Erlebnis zu haben. Dass du ein Holodeck hast, wo du herumlaufen kannst. Na, und du kannst nicht sagen, mit deinem Headset kommt neues Wohnzimmer mit dazu. Weißt du, kannst nicht. War das zu Playzeiten noch, wo wir Uke Kinect haben spielen lassen wollen und wir einfach keine groß genug Wohnung gefunden haben?
Wir haben es bei dir hier gespielt. Was?
Ja, das hat nicht so richtig funktioniert.
Es hat nicht gereicht, weil der Abstand zwischen den 2 Wänden hier.
Ich habe nicht so ein Mini-Wohnzimmer, muss ich sagen. Nee. Aber es hat trotzdem nicht gereicht.
Also das war halt das, was wir auch festgestellt haben, dass Uke oben abgeschnitten war und der Sensor ihn nicht voll erfasst hat.
Mein Wohnzimmer war zu klein und Uke zu groß.
Ja, das ist wahrscheinlich.
So ein Scheiß.
Ich gebe dir recht, also die Automaten, wenn da irgendwelche Besonderheiten drin sind, dann ist es natürlich immer noch ein schönes Erlebnis. Und jetzt gerade in Japan und in der Edge, das ist die andere Zeitschrift, die ich immer noch im Abo habe, da ist sogar vorne drin immer noch ein bisschen so ein kleiner Teilbereich, wo über neue Arcade-Automaten geschrieben wird, weil da ist trotzdem noch eine Entwicklung da. Die gibt es jetzt natürlich nicht überall zu sehen wie früher und in jedem Imbiss stehen 3 Donkey Kong-Automaten oder so irgendwas. Das ist dann sehr, sehr speziell schon, aber da ist immer noch ein Interesse dran. Also irgendjemand buttert da noch Geld rein.
Es ist auf jeden Fall in einem speziellen Fall. Also solch eine Firma wie Sega, die sehr, sehr viel, also Sega ist im Grunde eigentlich eine Arcade-Firma, die sich dann in den Heimbereich expandiert hat. Na, weil viel von Sega, von den Heimgames auch sehr viele Arcade-Umsetzungen gewesen sind, auf dem Mars-System, auf dem Mega Drive, auf dem Saturn, auf dem Dreamcast, hat sehr, sehr viel davon genährt. Und ich bin ganz froh, dass die nicht komplett ihr Business aufgegeben haben, weil du hast so viele andere herausragende Arcade-Hersteller gehabt. Du hast ein Capcom, du hast ein Konami, du hast Taito oder sowas, die so viele geile Arcade Games in den 80ern und 90ern gemacht haben, die nicht dann den Sprung mitgenommen haben in die 3D-Ära. Ich kann mich jetzt nicht an die großen Capcom 3D-Arcade-Games erinnern oder sowas. Und allerspätestens, als die Parität dann passiert ist, wo die Arcades anscheinend, sie wurden nicht mehr so gut besucht, du konntest viel daheim haben, wozu soll ich viel Geld ausgeben, wenn ich an der PS2 ein mindestens genauso gut aussehendes Spiel habe?
Ja, ich habe darüber mal eine Dokumentation gesehen, das war ganz interessant. Da ging es nämlich darum, wenn du früher in so ein Spiel Geld reingeworfen hast, wie viel Gewinn muss eigentlich das machen für den Aufstieg? Auch, damit es rentiert. Und deswegen sind halt, dieser Battle-Pod kostet da, du kannst nicht alle 5 Level durchspielen, sondern du musst wirklich für jedes Level
nochmal neu einwerfen.
5 Euro oder so irgendwie einwerfen, sag mal. Oder 5 Euro nicht, aber halt viel Geld.
Ja, aber ich
und das ist das, worüber das denn jetzt irgendwie praktisch das Geld generiert. Und wenn das sowas ist wie dieser G-Lock-Automat oder so irgendwas.
Die Wartung muss enorm teuer sein.
Ja, und es gab auch zum Beispiel von der GameCube-Variante, ich überlege gerade, wie er heißt, F-Zero RX.
Hyrule, also F-Zero, genau, F-Zero RX und GX war die Heimvariante.
Genau. Da gibt es auch einen Automaten für, so ein richtig höllenhydraulisches Ding.
Genau, die Triforce Hardware war das, die GameCube Arcade Hardware.
Und dann nachher für Sega war es dann Lindberg, glaube ich, das System.
Lindberg hieß es, wo ich weiß noch nicht, ob das schon dann die Xbox-Variante war. Lindberg war auf Xbox 1 Basis, oder nicht? Kriege ich das durcheinander?
Nee, ich glaube, es war mindestens 360, weil da war nämlich hier, wie heißt denn der Shooter davon?
Das Haus der Toten Teil, schieß mich.
Ich meine hier das G-Log. Davon, wie heißt denn das? Afterburner.
Ja, Afterburner Climax.
Climax, genau. Das war, glaube ich,
dass ich auf der PS3 habe. Ein Glück, dass ich mir da den Download geholt habe, bevor er delistet wurde.
Oder auch zum Beispiel jetzt Lightgun-Shooter hier. Was ist denn das noch? Rambo?
Ja.
Gibt's auch als Arcade-Spiel?
Planetaria hätte ich gerne noch gespielt. Das war, glaube ich, auch dann später. Und eben die Haus der Toten-Shooter. Von denen ich teil... Obwohl, House of the Dead 4 ist nicht indiziert. Darüber kann ich sprechen. Ja, es gibt noch Alleinstellungsmerkmale. Und ich... Also, es ist nicht alles in dieser klassischen Art hier, dass du ein Erlebnis haben kannst, was es auch in diesem in dieser Arcade-Halle in Odaiba gab, war, dass du ein VR-Rollercoaster hattest, also richtig innerorts, in dem Gebäude warst du dann in dem Rollercoaster unterwegs, hast aber auch einem VR-Headset aufgesetzt bekommen.
Durchs ganze Gebäude durch.
Ne? Ja, das war aber auch nicht so geil, muss ich sagen, irgendwie, wo du so virtuell shooten musstest oder so, war nicht so das Tolle. Wo mir aber das Herz dann aufgegangen ist, ich bin, nachdem wir aus Segapolis rausgegangen sind, da ist ja noch so ein Einkaufszentrum nebendran, ne? Mhm. Ich bin einen Stockwerk hochgefahren und da sind einfach mal die fucking alle alten Automaten da, die vorher in Joypolis drin waren. Ne? Also da habe ich auch den alten Outrun-Automaten gesehen und alle Sachen, die so das war so eine Arcade, wie ich sie mir von Kindheitstagen geträumt habe.
Das war übrigens, weil viele von meinen Freunden auch sich Automaten geholt haben. Ich glaube, einer von meinen Freunden hatte zum 30. Street Fighter-Automaten gekriegt und davor war aber der Traum von uns allen immer ein Bubble-Bobble-Automat.
Ah, Buble.
Und der stand lustigerweise, wir haben damals, als wir viel Musik gemacht haben, waren wir irgendwann mal in Lüneburg in der Uni und da stand dann ein Bubble-Bobble-Automat rum und anstatt uns dann die ganzen Bands anzugucken, und so haben wir dann einfach mal Bubble durchgespielt
in den Automaten. Ding, 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 ding. Und dann hat man auf einmal das Lied auch gespielt auf der.
Das ist so.
Mit der Band.
Und das ist zum Beispiel was, wenn du dir so Kindheitserinnerungen nach Hause holst und Bubble Bobble bringt immer noch unheimlich viel Spaß.
Meine Schwester liebt Bubble Bobble. Sie kann jede Version in- und auswendig spielen.
Ja, aber das ist doch auch schön. Und dann weißt du sowas irgendwie, wenn deine Schwester einen runden Geburtstag hast, dann nimmst du irgendwie mit den ganzen Verwandten die Kohle in die Hand und stellst sie in so einen Automaten.
Ja, das werde ich wahrscheinlich auch bei irgendeiner Gelegenheit mal machen. Um die Frage nicht hinten rüberfallen zu lassen. Arcade Sticks gegen Joypads.
Mhm.
Marc, wie gut bist du an Arcade-Sticks? Hast du dich irgendwann mal, also hast du eine Präferenz oder ist es für dich okay, wenn es ein Arcade-Game ist, ist ein Stick okay oder bist du eher so ein Gamepad-Typ?
Das war ganz lustig, weil wir haben damals natürlich Street Fighter bis zum Erbrechen gespielt auf dem Super Nintendo und haben es immer irgendwann geschafft, also bei mir nicht, weil ich da immer für gesorgt habe, dass jeder seine eigenen Pads mitbringt.
Natürlich.
die L- und R-Tasten waren immer das Erste, was kaputt ging. Und
sind gerne innen eingebrochen, ne?
Ja, wir haben dann irgendwann angefangen, uns Arcade-Sticks zu kaufen. Ich hatte den Capcom-Stick. Natürlich. Mhm. Ein Freund von mir hatte den JB King und wir hatten auf Neo Geo natürlich die klassischen Dinger, die sind auch irgendwie nicht tot zu kriegen gewesen.
Die sind aber auch sehr, sehr gut verarbeitet.
Ja, war einfach mega, die Bretter und die waren auch richtig schwer und so. Ich habe mir irgendwann dann für die PS4 nochmal einen Arcade-Stick geholt und zwar für Darius, wie heißt das, Darius?
Darius Alpha?
Nee, oh Mann.
Super Darius. Fische im Weltraum.
Fällt der Name nicht ein, das ist auf jeden Fall so mit zwei Bildschirmen. Das ist das Letzte, was rauskam. Nicht Darius Blaze heißt das?
Naja, das einer, der zwei Bildschirme hatte, war das erste Darius für die Arcade. Aber ich war, es gab so viele noch als also Umsetzungen, Nachfolger, ich weiß gar nicht mehr,
wie die alle heißen. Auf jeden Fall das Aktuellste, was es gab, irgendwie war das. Und dafür hatte ich mir einen Arcade-Stick geholt. Ich muss sagen, ich spiele sehr, sehr schlecht mit dem Arcade-Stick.
Mhm.
Also andere Leute können das deutlich besser wie Sia und Sias Bruder, vor allem den ich auch von der Tauschbörse damals kenne, die ganze Clique um die ganzen Hard-Edge-Leute.
Ja, Hard-Edge war das Prügelspieler-Hardcore-Webseite-Forum sozusagen, wo sich dann die King of Fighters und Street Fighter und sonst was Fans da versammelt haben.
Alles, was Rang und Namen hat dafür. Ich bin damit irgendwie, aber wahrscheinlich, weil ich das nicht oft genug gespielt habe mit dem Stick. Es ist sehr, sehr präzise.
Mhm.
Und man gewöhnt sich natürlich auch dran, wenn man länger spielt, auch wie man die Finger hält da drauf. Gerade wenn es jetzt ein Arcade-Board ist, wo man vier nebeneinander hat, also die klassische Neo-Geo-Anordnung. Oder dann bei Street Fighter war sie ein bisschen so versetzt mit den sechs Buttons.
Ja, je nachdem, wie, ob das natürlich nochmal spezialisiert ist. Ich muss sagen, bei mir, ich habe tatsächlich so leichte Arcade-Tendenzen, die ich immer noch in die Gamepads mit rübernehme. Ich bin eigentlich ein Gamepad-Spieler, ne? Also so, weil du so viel auf der Konsole gespielt hast. Auch Street Fighter spiele ich ein bisschen besser mit dem Gamepad als mit dem Arcade-Stick. Da muss ich mich erst wegen der anderen Wege wieder umgewöhnen. Mhm. Aber es hat einfach eine andere Art von Geschwindigkeit, die andere Art der Wege, wenn du dann die Moves damals drum gemacht hast. Wenn ich dann aber schnell Knöpfe drücken müsste, merke ich bei mir, wie ich nicht mehr mit dem Daumen die Knöpfe auf dem Gamepad drücke, sondern dann die Zeigefinger nehme. Mhm. Ja, dann so mit dem Daumen zwar immer noch links steuere, aber rechts dann die Zeigefinger zum Drücken schnell und dabei auch teilweise ganz gut erfolgreich bin für schnelles Drücken.
Aber vor allem jetzt, ich meine, heutzutage mit den, früher waren Joypads halt, oder Joysticks, dass du irgendwas in der Hand hältst, das ist ja bei aktuellen Konsolen nicht mehr.
Ja.
Und du hast halt dann entweder diese Tropfenform oder diese Ball. Form. Du kannst an den Dingern reißen, wie du willst, die gehen halt nicht kaputt.
Ja, genau, die sind mittlerweile sehr stabil. Einen, den ich sehr gern benutzt habe, war der Dreamcast Arcade Stick, dieser grüne, du weißt, dieser grau-grüne.
Mit dem, wo du oben das Dings reinstecken konntest.
Exakt, die Memory Card konntest du da noch mit reintun, die VMU konntest du mit reintun und dann angucken. Da kann ich mich an schöne Stunden im beim Manic Forums Treffen erinnern, wo wir dann schön dann die Dreamcast Prügel gespielt haben. Dreamcast hat übrigens so viele geile Arcade Ports gehabt, natürlich direkt auch vor den Prügelspielen. Das erste Mal übrigens, weil wir hatten ja Arcade-Ports, so langsam ging es in Richtung Parität bei dem Dreamcast, aber zum Beispiel PlayStation, die hatte zu wenig Speicher und da hattest du Prügelspiele, wo Animationsphasen gefehlt haben. Oder du hast einen Sega Saturn mit den RAM-Cards, ne, die du dann hinten dazu stecken musstest in den Modulschacht, um da mal ein bisschen besser zu spielen. Aber den Dreamcast Arcade-Stick, schon schöne viele Runden Garou, Mark of the Wolves oder Street Fighter 3 Third Strike damit gespielt. Und aktuell habe ich mich ein bisschen durch die ganze Arcade-Hardware, oder die ganze alte Hardware nochmal dazugekommen ist, ich habe jetzt hier diesen Neo Geo Arcade Stick drin stehen, der quasi Arcade Stick Plus, aber auch Neo Geo Emulationsgerät mit drin ist, der gleich Spiele mit drin verbaut hat, wenn du spielen möchtest. Aber
was ist das Capcom-Ding, oder?
Das Capcom-Ding hatte ich zum Testen geschickt bekommen. Also diesen Capcom Arcade Stick, der geformt ist wie das Capcom-Logo, der nicht schlecht ist. Also die Emulation ist jetzt nicht perfekt. Ne? Es basiert irgendwie auf Final Burn Alpha, was ja ein sehr guter Automaten-Emulator ist, aber nochmal irgendwie umgeschrieben werden musste. Die Spielauswahl ist auch solide, die da drauf ist. Es sind Sanwa-Sticks, die drin sind. Ne? Also sind präzise und die Knöpfe kannst du auch gut drücken.
Ja, es sind, glaube ich, die beiden gängigsten, Sanwa und Zaimitsu.
Das sind die beiden, glaube ich,
davon. Aber ich habe nämlich mich gerade daran erinnert, dass du das getestet hast auch.
Ja, ich hatte es dann nochmal gemacht. Marc, wir wollen deine Stimme nicht dann zu sehr weiter strapazieren. Ich glaube, wir haben dich jetzt gerade so kaputt geredet, dass du nicht mehr arbeiten kannst für die nächsten Tage. Ich gucke nochmal kurz, ob ich irgendwelche Punkte hatte, die sich hier lohnen.
Ich trinke nur kurz was.
Also wir haben über den Schwierigkeitsgrad gesprochen, Unterschied zwischen Hallen- und Heimgames. Okay, über Ports auch ein bisschen geredet. Übrigens, ich habe noch mal ein bisschen Amiga-Arcade-Ports ausprobiert. Da gibt es auch viel mittelmäßiges Zeug. Aber eine Handvoll, die auch gut sahen. Rotland habe ich zuletzt auf dem Amiga gespielt. Das war ein super Port. Gefällt mir besser als die Arcade-Fassung.
Habe ich absolut geliebt. Oder, na gut, Karnov war damals nicht so gut.
Karnov habe ich auf dem C64 gespielt. Mhm. Aber auf dem Amiga gibt es eine Handvoll Sachen, die dann cool sind.
Das mit den kleinen Amiga. Maiskolben und sowas, die dann da rumlaufen.
Ja,
und so.
Das war schon, schon richtig gut.
Das ist aber auch eine Sache, diese Art von Spielen, die Bubble Bobble darstellen. Rainbow Islands, Snow Brothers und so eine ganzen Sachen.
Diese ganzen Plattformer Pang oder so.
Ne? Ja,
also Buster Brothers.
Genau, das sind alles so klassische Arcade-Spiele, die irgendwann auch ein bisschen verschwunden sind.
Die nicht mehr, ja, die hast du maximal in Retro neu aufgelebt für die Switch, kommt nochmal jetzt ein Polygon-Teil raus. Oder, wir hatten es nochmal kurz erwähnt, aber es gibt auch sehr viele coole Arcade Collections für viele, viele Plattformen, wo mal eine Handvoll Spiele oder ganz, ganz viele nochmal dazukommen. Für die Switch kommen ja mittlerweile sehr, sehr viele raus, die SNK Arcade Collection. Du hast von Namco eine bekommen und zum Glück sind solche alten Spiele, werden häufig nochmal in Sammlungen aufgelegt für die Leute, die mal jetzt nicht für einen Download viel Geld ausgeben müssen, wenn er dafür mal kommt.
Das ist auch einer der Punkte gewesen, weil einer im Forum letztens auch gesucht hat und ich habe mir die irgendwann mal gekauft. Es gibt von Taito gibt es auf der PS2. so Collections, und zwar gibt es Tied to Memories 1 und 2 und Tied to Legends 1 und 2.
Die Legends, genau, die kann
sind
ich ja nicht.
Vier sind das insgesamt in Japan, die erschienen sind. Und da ist wirklich alles drauf, von Elevator Action Returns bis irgendwie...
Oh, das ist ein tolles Spiel, Elevator
und
Action Returns.
Bubble Symphony zum Beispiel, was es, glaube ich, nur auf dem Saturn gab sonst. Außerhalb der Arcade, glaube ich, oder... Und da sind die ganzen Sachen drauf von Taito. Und da muss man sagen, dass das Schöne ist, dass diese Sachen irgendwo noch verfügbar sind. Also, weil die Art von Spiele gibt es einfach nicht mehr, weil die meisten Leute jetzt sagen würden, das Spiel ist nur so und so lang, dafür gebe ich jetzt keine 60 Euro aus.
Ja, es gibt einen Saturn-Port, glaube ich, von Bubble Symphony, wenn ich mich nicht irre. Aber
ich glaube auch.
Der Saturn hat eine Handvoll richtig guter Arcade-Ports. Gibt es auch ein sehr gutes Elevator Action Returns dafür.
Ja, aber das ist auch
mittlerweile sehr teuer.
Ein super gutes Spiel gewesen, das schockt echt total.
Ich werde sowieso noch mal ein bisschen mehr Arcade-Stuff im Retro-Club machen, und wenn wir die Gelegenheit haben, du zeigst uns mal, wenn du deinen neuen Automaten hast, dann gehen wir um Film da mal ein bisschen und kotzen in die Tüte.
Ja, weißt du, was für ein Automat das ist?
Das war doch der, wo du dich reinsetzen kannst in die Kapsel, glaube ich, ne? Oder
genau, und der hat 180 Grad.
Was, 180? Also auf jeden Fall, der dreht sich ein bisschen. Ich habe ein bisschen was davon gesehen.
Das Ding ist fest, du sitzt drin, aber der hat ein Dome-Display. Das heißt, du hast praktisch vorne das rund geformt.
Also ich weiß, dass ich die von außen gesehen habe. Ich habe mich in keinen reingesetzt, aber ich hatte die von außen gesehen. So ein bisschen fast schon, das ist dein Podracing-Moment sozusagen.
Das Ding sieht halt, also das ist natürlich ein Rail-Shooter, wo man jetzt sagen mag, okay, so teuer für einen Rail-Shooter, lohnt sich das mit so ein paar Level und so. Aber ich finde das schon ziemlich geil. Und ich mag halt Rail-Shooter auch eigentlich relativ gerne.
Kannst du dich noch an den Jurassic Park-Automaten erinnern?
Ja.
Ne? Mit, wo dann du mit im Auto drin saßt.
Ist der auch von Sega?
Der war auch von Sega, ja. Der war auch hier auf dem Kiez.
Ja, genau.
Den war eine Zeit lang.
Hat ein bisschen was von diesem Safari-Ding auch, was Sieger.
Ja, genau. Jumbo Safari.
Mhm. Ja, aber so eine Sachen, auch wenn du irgendwo drin sitzt oder so, das ist einfach ein tolles Erlebnis. Und das, ich finde schade, dass diese Kultur sich einerseits in Deutschland nicht durchgesetzt hat. Irgendwann gab es natürlich wieder diese Retro-Phasen, wo Leute dann sich so eine Automaten geholt haben. Mhm. Und Volke ist auch sehr, sehr gut mit einem großen Aufsteller hier aus der Umgebung befreundet. Und wir haben natürlich viel mit so Flipper-Leuten auch zu tun. Mhm.
Und da gibt's ist natürlich eine ganz andere, eigene Kultur nochmal, ne?
Aber das Lustige ist, dass du, hier in Hamburg gibt es The Bakery. Mhm. Das sind halt Leute, die so Flipper-Sachen restaurieren und auch Flipper haben. Und die haben ganz viele Arcade-Automaten auch zusätzlich noch irgendwie dazu. Also es ist eine schöne Kultur, und das ist wirklich schade. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass die Möglichkeit gäbe, wenn es sowas wie diese Coffeehouse-Kultur auch in Deutschland gäbe und jetzt nicht irgendwie Starbucks oder so, dass so eine Automaten dann einfach mal stehen und dass Leute mal wieder das Gefühl dafür haben, was es eigentlich bedeutet.
Oder es ist zwar nichts mehr Ungewöhnliches, aber ich habe mich sehr gefreut, mal in so eine Barcade zu gehen in Amerika, wo wir in New York gewesen sind, wo einfach dann, es ist eine Bar, wo du dir so viele Draft Beers bestellen kannst, aber parallel haben sie dann schöne viele alte Automaten da stehen, wo du auch mal voll Strunz dir dann Marble Madness geben kannst.
Wir haben ja darüber gesprochen, wie schwierig das ist, irgendwie Sachen zu restaurieren und digital abzu... wenn man jetzt die ganzen Discs, die alle kaputt sind, man muss sie ja irgendwie...
Ja, man muss sie auslesen und dann entsprechend nochmal irgendwo sichern. Das muss präserviert werden.
Genau, und bei Automaten ist es halt noch viel schwieriger, weil diese ganzen einzelnen Teile, die da drin sind, wenn die irgendwann mal kaputt sind, kannst du die alle ersetzen? Gibt es eigentlich die ganzen einzelnen Teile noch? Oder wenn das Chips sind, wie zum Beispiel... bei einigen Arcade-Automaten.
Ja, Capcom hatte ja auch bei manchen so eine Art Zeitticker reingetan. Ja? Die hatten die Batterien, wenn du dich erinnern kannst. Ne? Das war so, ich weiß nicht, ob es die CPS2 oder spätere Ära gewesen ist, damit dann irgendwie keine Klone von den Automaten gemacht werden, weil das gab jetzt das Street Fighter 2 Ära, vielleicht kennst du noch Street Fighter 2 Rainbow, was ja dieser berühmte Hack ist. Ne? Habe ich tatsächlich auch schon mal in freier Wildbahn damals gesehen. Das war Fan-Hack ist vielleicht das falsch, aber da haben Leute dann quasi den Spielhallenautomaten gehackt, und auf einmal war es möglich, Fireballs in der Luft zu machen, und das Verhältnis hat sich geändert und es war auf einmal wesentlich schneller und actionreicher, und das war einer der Gründe, warum warum Capcom dann später dieses Street Fighter 2 Turbo und Super-Varianten rausgebracht hat, weil die alle den Hack so cool fanden in den Spielhallen und dann diese gehackte Version gern spielen wollten. Und irgendwann ist Capcom dazu übergegangen, ja, wir wollen aber nicht, dass Hacks irgendwie passieren, das heißt also, wir haben eine Batterie, die dann, wenn sie kaputt ist, dann auf einmal das Board funktioniert nicht mehr richtig und es löscht irgendwie E-Proms dann drauf, die du dann nicht wiederherstellen kannst. Also manche solche Sachen, wenn du da nicht aufpasst und das nicht richtig ausgelesen wurde, sind die verloren. Und in dem Zusammenhang muss man natürlich auch sagen, du hast ja auch MAME erwähnt oder MAME oder je nachdem, wie man es aussprechen will, Einer der glücklichen Umstände ist in Richtung Präservation, dass eben so viele von den Arcade-Spielen ausgelesen wurden, dass die Spezialchips dann auch als Programmform dann quasi als Datei existieren und viele natürlich die Spiele auch so über kennenlernen, die dann eben die Emulationsboxen haben, die auch nicht immer nur im Raubkopiersegment sind, sondern das wird ja auch viel für legitime Collections benutzt, ne, wenn du dann entsprechend solche Sachen kaufen willst. Und das ist wirklich nicht zu unterschätzen vom Wert, dass ohne diese Möglichkeit wären so viele Spiele auch wieder verloren gewesen und du hättest das nicht machen können, auch wenn die Emulation nie perfekt ist und natürlich nicht das exakt gleiche Gefühl, ne, wenn du dann eben nicht diese Spezialautomaten hast. So ein G-Lock-ROM auszuprobieren und dann das mal kurz an irgendeinem Flatscreen sich anzugucken, ist was anderes, als in diesen spezialisierten Automaten einzusteigen und sich anzuschnallen und 360 durch die Luft gewirbelt zu werden. Ne, aber immerhin ist es noch irgendwie präserviert und das ist zumindest auch ein wichtiger Teil.
Ja, ist komisch, weil du es gerade sagst, weil eben diese Automaten, also wie präzise die jetzt, die Emulation jetzt funktionieren, aber es ist ja schon ganz schön beachtlich, dass selbst so Hersteller wie
ich verstehe immer noch nicht, wie es so direkt geht, ehrlich gesagt, ne, weil du hast ja komplette Hardware da gehabt, ne, und die lesen ja die Chips aus, aber das, also es ist ja nicht so, es ist eine komplette Hardware, die dann nochmal abgebildet wird. Ja. Ne? Der PC muss dann also komplett dann auch die Schaltkreise und alles emulieren. Es funktioniert, aber ich
finde... Ja, das ist ja das, weil wir vor dem Podcast über Mister gesprochen haben, was da praktisch passiert, ne? Dass halt Chips emuliert werden.
Genau, ich spreche da gern von simuliert, was wahrscheinlich das falsche Wort ist, aber dann eben, ja, Chips werden so neu programmiert, dass sie quasi wie das Original funktionieren. Also ich bin da sehr froh, dass findige Leute, vor allem eben, weil da so viel Nostalgie nochmal herrscht und das Know-how da ist, dass solche Sachen nicht zu 100% verloren sind und dass nicht in Hände der Publisher komplett drin steckt, weil es gibt teilweise diese Publisher nicht mehr oder die Leute, die in den Entscheidungen hängen. Manche Sachen sind so rechtemäßig so miteinander verstrickt. Was ist, welche Firma wurde von wem aufgekauft und wer hat nochmal was dazu gemacht? Die ganze Miss Pac-Man-Geschichte, ne? Wo das eigentlich ein Hack gewesen ist von Midway und Namco das zugelassen hat, weil die dann Geld damit gemacht haben. Und jetzt auf einmal hat Namco nicht mal mehr alle Rechte an Miss Pac-Man, sondern da hängt Ad Games irgendwie mit drin, die diese ganz schrecklichen Mega-Drive-Klone gemacht haben. Wenn du nicht, also in solchen Fällen könnten solche Games auch locker verschwinden, ne? Und dann müssen wir von Glück reden, dass der eben sehr viel zum Glück präserviert wurde. Und es kommt ja auch nicht mehr so viel dazu, muss man sagen, ne? Weil die neuen Arcade-Games, wenn du nicht die in der Spielhalle siehst, die werden ja auch nicht wirklich, wie willst du die dann irgendwie emulieren oder nochmal neu darstellen?
Geht ja eigentlich nicht.
Ja, das sind dann eher solche Token-Maschinen, ne? Da gehst du hin und das sieht dann eher aus wie Fruit Ninja und solche Apple-Games, die du dann in der Spielhalle zocken kannst.
Das, weil du vorhin noch das erzählt hast mit Odaiba und mit den Sigapolis, die Automaten, die da rumstehen, also wir sehen ja auch ganz oft, welche Firmen super Umsatz machen und fragen uns dann immer so, wie kommt denn das eigentlich, ob das so ein Sammy ist, SNK oder Sega auch. Es liegt natürlich an den Automaten, die haben Pachinko.
Ja.
Ganz großes Ding, damit man einfach saumäßig viel Kohle macht. Und das sind sozusagen die Arcade-Automaten der Gegenwart.
Ja, in Japan ist das natürlich nochmal spezieller mit den Pachinko-Automaten, die ja ein Weg sind, das Glücksspiel zu legalisieren, ne? Wie ist es da? Du gewinnst ja nicht direkt Geld, sondern du gewinnst die Kugeln, die du in Preise tauschen kannst und dann verkaufen kannst, um Geld zu bekommen.
Rein zu, ne? Kannst du den eintauschen, zwei Straßen weiter.
Zwei Straßen weiter, weil du nicht direkt um Geld spielen kannst bei solchen Automaten. Es ist, du hast zwar Spielhallen, die auch groß und ausgelegt sind und auch solche, hier diesen Jahrmarktscharakter dann haben, aber was du da überall an Pachinko-Hallen findest, ne, die dann rappelvoll sind, wo auch Sega, wirklich, ich sehe so Fist of the North Star Sega Pachinko-Automaten, komplette Halle voll. Ob es in Akihabara ist, ob es dann hier in Shibuya oder sowas ist, du findest überall riesige Pachinko-Hallen. Da stehen teilweise die Leute selbst eine Stunde, bevor es aufmacht, draußen und warten schon früh morgens, dass sie da reinkommen. Und natürlich befüttert das sehr viel von dem Geld. Konami, ne? Also wir alle lachen darüber, oh, was ist das neue Castlevania-Game? Oh, ein Pachinko-Automat, ne? Sexy Violence oder sowas. Aber wahrscheinlich hat dieser Pachinko-Automat wesentlich mehr Geld reingebracht als irgendwie die letzten drei Handheld-Castlevanias.
Aber da siehst du auch, dass praktisch, ob das nun in Japan ist, die bestimmte Arcade-Kulturen immer noch konservieren oder verändert haben. Und Amerika, die halt immer noch Pinballs produzieren und auch eine Industrie haben und Arcade-Automaten noch ein bisschen sind. Aber Deutschland ist beides nicht. Also es gibt in Deutschland keine Kultur dafür. Die Jugendkultur hat sich irgendwie anders orientiert einfach.
Ja, ich weiß nicht, was das Äquivalent gewesen ist. Man kann sagen, die
Arcade-Kultur...
Vielleicht. Ja, der Mofa-Führerschein war ja drin, wenn du den richtigen gemacht hast, ne? Also dann hat es ja zumindest das. Du könntest dich da nochmal ausleben. Ich will zumindest sagen, es ist nicht zu 100% an uns vorbeigegangen, weil Arcade-Spiele so eine wichtige Stütze der Heimcomputer und Konsolen gewesen sind. Viele der wichtigsten Spiele, die wir auf Heimkonsolen gesehen haben und auf Computern, waren eben Ports von Arcade-Games. Und essentiell, du kannst eben sagen, natürlich kennt ihr einen Street Fighter, natürlich kennt ihr einen Mortal Kombat, einen NBA Jam und wie die alle heißen. Nur wir kennen eben nicht diese Extrakultur drumherum, die sich dann eben diesen sozialen Faktor, der nochmal hinzugekommen ist, den ich sehr gern mitgenommen hätte außerhalb von den Erlebnissen, die ich dann in Griechenland gehabt habe oder die anderen Leuten, die es im Urlaub gemacht haben. Aber es war nachhaltig genug. Ich glaube, dass viele immer noch sehr wohlig zurückblicken und deshalb will ich, das ist auch einer meiner Aufträge mit dem Retro-Club, ne, dass ich solche Sachen nochmal präsenter zeige und vielleicht so ein bisschen was von dieser Kultur vermittle. Und vielleicht kannst du auch sagen, so diese Arcade-Kultur für die Leute, die noch heutzutage mit E-Sports zu tun haben. Mhm. Ne? Was jetzt so eine Evo-Veranstaltung oder so ist, wenn man mal wieder welche machen kann, irgendwann in Zukunft, falls das mal sein sollte. Aber das hat ja auch so einen großen Spielhallencharakter. Ne? Mhm. Da sind einfach ganz viele Leute, die an ihren Konsolen sitzen und gegenseitig hier dann sich herausfordern und dann auch richtige Turniere und sowas mit bei sind. Und ja, wenn wir Spielhallen nicht haben durften in Deutschland, machen wir uns jetzt einfach selber welche mit Blackjack und Nutten.
Das ist ein gutes Schlusswort.
Ja, ohne Blackjack vielleicht, aber es ist nicht Glücksspiel wieder. Nutten ist okay. Marc, ich bedanke mich bei dir auch für die schönen Sachen, die du mitgebracht hast. Und ja, ich entschuldige mich nochmal für all deine Arbeitskollegen, die jetzt deine noch rauchigere Stimme
genießen dürfen. Nee, jetzt geht das schon wieder. Ich weiß gar nicht, ob es die Pause war, die irgendwie kurz den Knackpunkt so gebracht hat. Aber ja, war schön, wieder hier sein zu dürfen nach längerer Zeit.
Ja, und allerspätestens, wenn wir dann deinen Sega-Automaten, dein Star-Wars-Automat da mal ein paar Runden damit drehen, dann machen wir es Lustiges drumherum.
Ja, da werde ich dich auf jeden Fall einladen, wenn der irgendwann mal bei mir landet.
Und ich hole dich auf jeden Fall nochmal, wenn wir demnächst mal Retro-Club produzieren, da fällt uns ein schönes Thema ein, ne? Was wir verbinden vielleicht dazu machen
können. Könnt ihr auch ein paar coole Arcade-Spiele mal zeigen und vorführen und dann...
Das wäre tatsächlich mal ganz schön, wenn wir sowas machen. Das ist immer so schwierig, ich würde gerne ein bisschen so esoterischere Themen im Retro-Club machen, aber dann weiß ich schon, klar, das werden spaßige und interessante Sendungen und ich glaube auch für die Leute, aber manche Leute sind beim Thema erstmal noch nicht dann so gleich dabei.
Zu nischig meinst du?
Ja, also ey, ich würde mit dir super gerne über Tennisspiele dann da mal quatschen und die da mal zeigen oder Football-Games da drauf, aber zum Beispiel, wenn ich dann allgemein interessante Themen sowas mache, wie mit Spielen, die vom Index gekommen sind, ne? Und inhaltlich kann ich jede Sendung so spannend aufbauen, wie ich gerne möchte, weil es so viel gibt, natürlich zu jedem Thema findest du coole Sachen. Aber wenn ich jetzt sage, zum Beispiel Pinball-Games, ne, auf Konsolen, wollten nicht so viele Leute gucken. Ne? Und dann musst du auch immer schauen, was du, willst du ein Thema bieten, wo viele Leute dann sagen, oh, das ist für mich nicht diese Woche oder ist das was für mich diese Woche? Und dann muss man mal gucken, ich weiß nicht, wie kann ich Tennisspiele denn verkaufen, dass die Leute das gerne gucken wollen?
Kann es auf jeden Fall verstehen, weil einerseits ist das irgendwie für dich eine Herzensangelegenheit und du möchtest natürlich Leute überzeugen, dass sie das irgendwie wenigstens verstehen, warum du das so gerne magst.
Ich brauche einen guten Namen und ein gutes Titelbild. Ne? Vielleicht hier, das sind Jennifer's Capriatis oder so. Dann können die Leute sich die Tennisfolge angucken.
Ich glaube, heutzutage wird es nicht so schwierig sein, vielleicht Anke Huber einzuladen.
Vielleicht arbeitet die schon bei uns und ich weiß es noch gar nicht. Was macht Anke Huber heutzutage eigentlich?
Vielleicht ist das die junge Antje Wessels.
Ich wollte es nicht sagen, aber die haben eine gewisse Ähnlichkeit natürlich.
Der Haarschnitt, ne? Auf jeden Fall.
Der Haarschnitt ist auf jeden Fall sehr Anke Huber. Ne? Also machen wir mit Antje, holen wir den nochmal dazu.
Antje Huber.
Wenn sie denn tennisaffin ist, kann sie da auch gerne mitmachen. Oder vielleicht spielt Anke Huber heutzutage auch für die Buccaneers.
Wir lassen das Schröck einfach testen. Wir lassen sie nämlich hier McEnroe und Borg oder die ganzen Filme oder Matchpoint mit Kirsten Dunst.
Ja.
Testen wir es ein bisschen an, ob sie da affin ist.
Genau, vielleicht können wir sie dann davon überzeugen und schon haben wir, das sind 100.000 Klicks mindestens.
Auf jeden Fall.
Also Marc, danke dir nochmal und danke euch da draußen, dass ihr so fleißig zugehört habt. Und ja, wie immer, wenn ihr mehr Sachen hören wollt, schaut auf plauschangriff.de vorbei. Da ist das Archiv der alten Folgen, da sind die neuen Podcasts drin gesammelt. Und ja, ich hoffe, ihr hattet bisher auch viel Spaß mit der bisherigen Staffel. Ja, so langsam kommt die Sommerpause uns entgegen und selbst in der sind aber so viele Podcasts für vorhanden. Ich glaube, ihr könnt da einfach alles nochmal rauf und runter hören oder spielt doch mal ein paar Arcade-Games.
Oder
Tennis spielen, ja? Da könnt ihr wirklich sagen, ja Mama, das kommt vom Tennisarm und nicht von was anderem. Hast du vielleicht, als letztes hättest du eine Arcade-Game-Empfehlung, ne? Würde dir was spontan einfallen, wo du den Leuten sagst, probiert das doch mal bitte aus.
Ich weiß es nicht, muss es die auf Konsole gerade geben, oder?
Nö, kannst du gerne so, vielleicht findet man den Automaten ja mal.
Bubble Bobble.
Ja gut, das gibt's aber überall auf Konsole.
Ja.
Das kannst du natürlich dann nicht so zusammenfassen. Und was würde ich denn hier sagen? Okay, meine Tipps sind überhaupt sowieso alle genannt worden. in Karstadt gespielt, sehr viel, weil der Automat stand, warum auch immer, in der Skiabteilung in Karstadt in Altona, Moon Patrol.
Oh, das habe ich vergessen, das stand bei uns auch im Imbiss, verdammt. Stimmt, ja. Das war super damals.
Warum auch immer Karstadt, den es hier nicht mehr gibt in Altona, in Hamburg, aber der war direkt bei dem Skizubehör, da war ein Moon Patrol Automat. Ich weiß nicht warum.
Komische Mischung.
Ja. Komische Mischung. Mit der Note, vielen Dank fürs Zuhören, wir sagen tschüss.
Tschüss.
Welcome to the Fantasy Zone. Get ready